Da sind wir wieder.
Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zurück. Neue Folge Elker Jazz. Ich habe die Zahl vergessen.
118.
Ich muss uns kurz korrigieren.
Ja.
Ich habe nämlich im Vis-a-vis Rückmeldung bekommen, weil ich traf mich neulich mit einem Protagonisten der Eimsbusch-Szene.
Ah, ja, ja. Ich glaube, er hat mir auch geschrieben. Auf jeden Fall hat mir auch jemand dazu geschrieben.
Ja, ja. Das müssen wir hier korrigieren. Leider. Ja,
Wir haben Fake News verbreitet.
Ja, du hast nämlich eine Verschwörung gewittert, nämlich dass der Eimsbusch-Hip-Hop eigentlich der Apptown-Hip-Hop heißen müsste. Weil du, nachdem du die Jan Delay-Doku sahst, das Eimsbusch-Basement verortet hattest in Eppendorf. Nämlich in
Genau, weil der ich Falk aber den Dink-Tower, weil ich den Dink-Tower doch im Hintergrund sah.
Ja, aber das stimmte nicht.
Ja.
Genau, das müssen wir nämlich hier
korrigieren. Beziehungsweise vielleicht sehe ich ihn von der anderen Seite.
Ich traf mich nämlich mit Ali, der spielt Bass bei Jan Delay. Ja. Schöne Grüße. Und sprachen da auch über diese Doku. Ja, Ali war übrigens auch bei uns auf der Schule, also auf meiner, auf der Jahn-Schule, die in direkter Nähe des Eimsbusch-Basements war. Ich wusste das lustigerweise zu Schulzeiten, war mir das gar nicht so bewusst, dass das da ist. Und zwar befand sich das nicht in Eppendorf, sondern in Eimsbüttel. In der Koopstraße. Da gibt es nämlich auch so eine kleine, so eine Straße mit so kleinen, flachen Arbeiterwohnungen, waren das damals, ne, die so in so quer in diese Altbaublöcke gezimmert worden sind, so ein bisschen günstiger. Und da war das Eimsbusch-Basement, also so beim Schlump, Koopstraße.
Genau, und die Sichtachse zeigt offensichtlich da, von da aus nach Nordosten, während die Sichtachse aus dem aus der Straße, in der ich es vermittelt habe, nach Südwesten zeigt. Ja, ja. In der Mitte steht der Dink Tower. Ich habe also deswegen, also der Dink Tower ist ja dieses...
Ja, aber das siehst du nicht von da. Was du gesehen hast, ist, glaube ich, das Geomatikum. Das ist ein Teil der Hamburger Universität und da ist so ein Neubau.
Den Dink Tower mit, das kann auch sein.
Und den hast du
den Dink Tower mit dem Geomatikum verwechselt.
Ja, ja, beziehungsweise mit das ist ja diese Dauerbaustelle. Also hier, Leute, die hier in der Gegend wohnen, kennen das ja, dass in der Straße beim Schlump jetzt seit mehreren Jahren eine große Baustelle ist, weil die Uni anbaut.
Ja, genau. Aber zusätzlich kam es dazu, dass halt diese Straßen, die Struktur dieser Straßen so ähnlich angeordnet ist.
Also.
Und deswegen kam es zu dieser Verwechslung und dass ich halt dieses Hochhaus im Hintergrund noch sah und dachte, aha, okay, ich weiß Bescheid. Ja. Aber genau, die Sichtachsen ähneln sich sowohl von der Eimsbüttler als auch von der Eppendorfer Seite und ich bin da dem auf den Leim gegangen und es tut mir sehr leid. Ja. Natürlich ist es Eimsbusch, klar.
Ist doch klar, genau. Ja. Das heißt, wir haben es jetzt hier von einem OG Eimsbuscher gehört. Fake News. Also.
Sorry dafür.
Das macht doch nichts. Das macht uns menschlich, finde ich.
Ja.
So, wir haben letztes Mal uns unterhalten über das Internet. Hast du Bock, da weiter mit mir drüber zu sammeln? Oder sollen wir irgendwas anderes erzählen?
Nee, es geht weiter ums Internet, klar.
Genau. Wir haben letztes Mal so besprochen vom ARPANET im Jahr so um 1970 rum bis 2004. Übers BandNet haben wir geredet und zuletzt noch über iTunes 2003, genau.
Ja.
So, jetzt ist eigentlich für mich 2005 ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Für dich auch?
Ja, ich möchte noch kurz 2004 sagen.
Ja, gerne auch lang.
Die Leute nicht lang, aber nur was kurz, weil es so ein bisschen die Entwicklung vorwegnimmt. Was ich nämlich damals mache, irgendwer, irgendwie ein Bekannter meines Bruders, glaube ich, verkauft mir so ein individuelles Create-and-Content-Produkt für meine Homepage.
Ja!
Genau, also quasi eine Homepage, wo du selber irgendwie einfach mit einfachen Mitteln irgendwie ran kannst und den Inhalt verändern kannst. Und so. Das ist ja so ein bisschen vorwegnehmend für das, was dann irgendwie mit MySpace wahnsinnig leicht wird.
Ja.
Genau, aber das war irgendwie interessant. Das hat mich auch noch irgendwie bis ein paar hundert Euro hat mich das irgendwie noch gekostet damals.
Ja.
Also, und ich dachte so, wow, cool, das hat keiner.
Genau, das ist wirklich interessant, weil also es gibt es ja bis heute, oder ich glaube, heute werden das wahrscheinlich die meisten Leute auch so machen, die eine Homepage machen, nämlich mit so Baukästensystemen sich selber eine Homepage machen. Und das ging da los. Also es ging vor über 20 Jahren los, dass man sich so mit so kleinen Baukästen selber eine Homepage machen konnte, ohne HTML-Code schreiben zu können.
Ja.
Weil man musste nämlich vorher selber HTML können. Das heißt, man musste diese Programmierbefehle machen.
Ja.
Für einen Rahmen, einen Absatz, einen Hyperlink.
Ja, also genau, das ist dann etwas, das nehme ich kurz vorweg, was uns 2005 sogar mit einem Workshop oder einer kleinen Unterrichtseinheit im Konservatorium beigebracht wird. Wie baue ich mir meine HTML-Homepage mit, ich habe vergessen, wie die Maske da hieß, also wie das da hieß, das, was man dann benutzen konnte, habe ich mir dann auch eine kleine Homepage gebaut und so. Das Ding ist, dass es dann alles wahnsinnig uninteressant wird aufgrund der aufkommenden
genau.
Möglichkeiten mit Social Media, genau, oder MySpace. Ne?
Genau, weil da landen wir nämlich jetzt. Was es auch nicht mehr gibt, ist nämlich 2004, glaube ich, ob es da schon war, oder zumindest 2005, gibt es das auch, also neben HTML, der Programmiersprache HTML, gibt es Flash.
Ja.
Und Flash ist eine Möglichkeit, wo man besser so, glaube ich, so bewegte Grafik machen konnte. Es ging dann plötzlich los, dass Leute so aufwendige Homepages hatten, die nicht nur irgendwie so Text waren,
ja,
und Rubriken, sondern dann wurde es so in Mode, dass da irgendwelche Tennisbälle durchs Bild flogen oder irgendwie sich ein Vorhang öffnete oder irgendwas im Zahnrad drehte. Also plötzlich hatten Homepages, waren so ein bisschen aufwendiger.
Genau.
Ne? Also wie, was man vorher eigentlich nur so aus Computer- oder Videospielgrafiken kannte.
Ja.
Sowas konnte man dann plötzlich auf seiner Homepage haben mit Flash. Aber wenn man ein bisschen puristischer war, hat man HTML genutzt. Es war auch einfacher zu programmieren. Oder halt diese Editoren.
Ja.
Genau. Aber ich bin, wenn du mir jetzt gleich über dein Jahr 2005 erzählst, da bin ich jetzt auch schon längere Zeit Besitzer eines eigenen Computers. Und ich bin auch schon zu Hause ausgezogen. Das heißt, ich muss nicht mehr an den Computer von meinem Vater und kann selber, hab, glaube ich, auch einen DSL-Anschluss. Das heißt, es wird nicht mehr minütlich abgerechnet. Also das hatten wir auch zu Hause. Sondern ich hatte damals, glaube ich, es hieß damals Hansenet. Das war ein Hamburger Internetanbieter. Wie war das genau? An was erinnerst du dich denn im Jahr 2005?
Ich hatte seit 2004 mein eigenes MacBook, mein erster eigener Computer. Und tatsächlich gab es nicht überall Internet. Es gab ja schon irgendwie.
Gab es WLAN eigentlich? Ja, ne?
Es gab dann, wie war denn das?
Hatte der schon WLAN?
Oder musste man da irgendwo?
Oder musste man Kabel stecken?
Nee, der hatte WLAN. Aber es hatte natürlich nicht jeder WLAN.
Nee, nee.
So, aber manchmal konntest du irgendwo noch dein Kabel irgendwo reinstecken. Das hat man auch öfter noch gemacht, so, weil auch Leute teilweise irgendwelche Internetanbieter hatten, die keinen WLAN hatten oder so. Also so, wo du es einfach irgendwie so reinstecktest mit irgendeinem so Kabel. So eine Art, wie heißen denn diese Dinger, die auch heute noch in diesen Telefonen drin stecken?
LAN-Stecker sind das, meine.
LAN-Stecker.
Für drahtlos, für wireless.
Genau. Und die anfänglichen MacBooks aus der Zeit, die hatten alle einen LAN-Stecker.
Ja, genau.
Also einen Eingang.
Genau. Ja. Und LAN steht für Local Area Network. Also man hat ja mit diesen LAN-Steckern auch zum Beispiel, wenn man Diablo 2 auf zwei Computern miteinander spielen wollte, musste man ja auch diese LAN-Kabel oder über so einen LAN-Hub, wenn man noch mehr Computer wollte, ineinander stecken und dann so ein lokales Netzwerk bauen.
Ja. Also es gab schon WLAN, hat es nicht so gut funktioniert, es war nicht so schnell und so. Also ich weiß, dass es das schon gab, man hat es, wenn es ging, auch probiert, aber manchmal hat es echt Schwierigkeiten, das Netz zu benutzen und so. Also es war, man konnte es anwählen irgendwo. Ging es schon mal so. Aber eigentlich hat man noch nicht so richtig drauf vertraut.
Ja, und es war auch damals auch noch komplizierter, teilweise in so ein WLAN reinzukommen, weil man dann irgendwas umstellen musste, also TCP, IP,
genau, Protokolle. Die Passwörter haben nicht immer funktioniert, genau.
Man muss dann teilweise so sein WLAN nochmal so extra konfigurieren und dann war man da in den Systemeinstellungen unterwegs und so. Es war alles immer ein bisschen mehr Gefummel früher.
Ja, muss man sagen, ja.
SSID oder wie das, also diese ganze Protokolle hießen, ich weiß nicht mehr, da waren so, genau, es gab da immer, man musste da immer viel.
Das ist aber eine kurze Zeit gewesen, ich glaube so ab 2005 war das Ding eigentlich durch.
Da gab es dann WLAN.
Da gab es überall WLAN dann.
Okay, eigentlich. Man ist ja auch früher gerne mal ins Internetcafé gegangen.
Ja, genau, klar.
Also es gab ja früher, das muss man sich vorstellen, wie Spielotheken oder Waschsalons, gab es Internetcafés überall.
Ja.
Das heißt, man hatte kein Internet zu Hause.
Ja. Und E-Mails schreiben im Internetcafé habe ich teilweise noch, als ich nach Berlin gezogen bin, 2008, und irgendwie wir hatten am Anfang auch kein Internet da.
E-Mails
geschrieben aus dem Internetcafé nebenan und so.
Genau, weil man konnte sich auch keinen Hotspot machen mit dem Telefon oder so. Und man ist auch gerne mal ins Internetcafé, weil man da was ausdrucken wollte.
Ja.
Ich glaube, das habe ich ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren war ich mal in Berlin, da irgendwo bei dir in Nordneukölln, auch mal in so einem Internetcafé, weil ich was drucken musste aus dem Internet und mein Drucker nicht funktionierte.
Ja.
Also das.
Ja, man wundert sich, dass es die immer noch teilweise gibt.
Es gibt, In Berlin gibt's ja auch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber sehr lange Zeit, auch am Hermannplatz gibt's so ein Späti, der neben der Späti, dem Späti-Angebot auch so ein paar Computer rumstehen hat oder hatte.
Ja, stimmt.
So, genau. Aber 2005 ist dann, jetzt wird das Internet so richtig interessant. Warum?
Ja, YouTube natürlich.
YouTube kommt 2005. Gut, das ist geil. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber du hast natürlich völlig recht.
Ja.
Weißt du, woher ich YouTube kenne? Nein.
Nö.
Es war wirklich so, dass nochmal meine Kondolenz und Rest in Peace, Lukas Lindholm, mein verstorbener Bassprofessor kürzlich, verstorbener Bassprofessor, irgendwann sagte, Felix, ich habe da eine Seite entdeckt im Internet, YouTubes, da kannst du ein altes Jazz-Video gucken. Tatsächlich, der damals wahrscheinlich schon 65-jährige Lukas Lindholm hat mir damals gesagt, Felix, guck dir doch mal bei YouTube-Videos an von, was weiß ich, McCoy Tyner. Weil YouTube war diese Plattform, es war zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Leute in natürlich wahnsinnig schlechter Auflösung Videos ins Internet stellen konnten, die dann alle angucken konnten.
Ja, genau. Und das ist ja das Besondere daran. Also die Technik gab es schon. Ich weiß zum Beispiel, dass es teilweise möglich war, auch so auf bestimmten Seiten schon so Videos zu sehen, so streamable. Es gab, ich glaube, so eine Hamburger Seite, Elbe Lectures oder so, die Popkurskonzerte damals streambar gemacht haben. Und deswegen gibt es da von mir, wie ich spiele, glaube ich, bei diesem Abschlusskonzert. Und Udo Lindenberg ist zu Gast. Der wollte sich das schon lange immer angucken.
Ja, der kam doch früher jedes Jahr auch mit seinem Leibwächter Eddie Kante.
Genau, Eddie ist mit dabei. Und, und man hört wirklich, ich mache hier gerade echt ein heißes Solo und das ist echt super hier, die jungen Leute. Das kannst du irgendwie, es gibt noch diese Seite, ich glaube, der ist Elbe Lectures oder so.
Ja, kann man finde das, ich immer jetzt noch, nicht, aber kannst du ja nochmal den Link in die Show Notes
packen. Ich hab vor ein paar Jahren nochmal nachgeguckt, da gab es sich auf jeden Fall noch, ist mittlerweile offline gegangen.
Es gibt den Multimedia-Konto, ja, vielleicht ist das sowas ähnliches. Ja, es gab auch, bin ja 2004 an die Musikhochschule und da wir hatten den HFMT Webcast. Da wurden dann so Konzerte von der Hochschule, wurden da auch online gestellt. Ja. Und ich weiß nicht, ob das früher war oder später. Es gab auch auf Tide TV, das war auch so eine Art offener Kanal in Hamburg, da gab es auch so ein Tide Musikmagazin. Die haben dann so Musiksendungen, die dann im Fernsehen liefen, konnte man auch online gucken.
Ja.
Wo dann so Hamburger Band spielt.
Stimmt.
Also aber es ist interessant, wenn wir drüber reden, das ist ja alles noch wahnsinnig lokal.
Das ist alles noch lokal und bei YouTube
also, man konnte es weltweit gucken, aber wer sollte auf Elbe Lectures gehen, wenn nicht Leute aus Hamburg? Und YouTube ist jetzt plötzlich eine Seite, wo die ganze Welt Videos hochlädt.
Ja, genau, das ist ja der Unterschied, dass halt wirklich jeder eigentlich da jetzt unten mit einem Klick auch einfach selber was hochladen kann und so, ne? Also das ist halt alles bei den Vorgängern irgendwie schwieriger gewesen. Da musstest du halt Administrator sein oder was weiß ich. So, jetzt kann das jeder. Ja. Dadurch entsteht auch auf einmal, also innerhalb kürzester Zeit ja eine riesen Bibliothek. Und das erste Mal, als ich da war, war schon alles da. Alle Musikvideos, die ich sehen wollte, gab es schon.
Ja.
So. Also alle Jazz-Stars hatten schon, also es war alles da. Es war wirklich, ich fand es Wahnsinn, wie schnell das ging. Und dadurch, dass es ja auch noch diese rechtlichen Einschränkungen noch nicht gab, konntest du ja auch einfach dann quasi wirklich alle Musik dann darüber hören, Musikvideos also es wurde ja alles dann relativ schnell wirklich alles da.
Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. War das so, dass man dann so Musikclips, die auf Viva oder MTV liefen, dass die dann plötzlich, die waren da bei YouTube?
Die waren alle sofort da.
Okay. Ja. Also ich finde das halt so geil bei YouTube, wenn man so Videos findet, wo man unten liest, hochgeladen vor 19 Jahren.
Ja, ja, krass, ne?
Das gibt es. Also teilweise findet man bei YouTube manchmal so Videos aus dieser Zeit.
Ja, ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig, ist ja wirklich immer noch eine der hilfreichsten Seiten überhaupt.
Ja, ist ja auch eine der meistbesuchten Seiten bis heute.
Ja, ja. Nervt halt, dass sie halt mittlerweile voll von Werbung ist. Und das ist halt irgendwie schlimm, wenn du ein kurzes Video von Herbie Hancock anguckst, dann irgendwie zweimal irgendwie unterbrochen wirst von irgendwelchen Waschmittelwerbung.
Ja.
Aber es ist wirklich immer noch hilfreich. Neulich wollte ich einen Song wieder aufnehmen mit einem Kollegen von mir für mein anstehendes Album. Das hatten wir irgendwie vor knapp 10 Jahren gespielt. Live auch. Und es gab dieses Instrumental noch.
Ja.
Aber er hatte nicht drauf gesungen. Und dann haben wir halt geguckt, scheiße, wir konnten uns auch beide nicht mehr dran erinnern. So haben wir geguckt, ganzen Rechner durch, alle Festplatten durch, nix, keine irgendwie Aufnahme auf dem Handy irgendwann mal oder sowas oder irgendwie mal verschickt worden oder so, nichts so. Bis auf einen aufmerksamen Fan in Utrecht, der uns halt einfach das Stück damals, wie wir es halt irgendwie live gespielt hatten, halt irgendwie gefilmt hatte, vielleicht mit einer Digitalkamera oder keine Ahnung, oder mit dem Handy, kann auch sein, und hochgeladen hatte. 88 Klicks hatte das.
Ja.
Aber dadurch konnten wir halt jetzt nachvollziehen, wie dieser Song ging. So, er hat ihn innerhalb von 2 Stunden aufgenommen, so, war alles super, hat super funktioniert. Man musste sich nichts, also keine weitere Kreativarbeit leisten, einfach nur, weil da ein aufmerksamer Fan einfach mitgedacht hat und dachte, das ist ja also was für die Ewigkeit, das sollte man mal mitschneiden. Und das bringen wir jetzt wahrscheinlich erst nächstes Jahr raus und so, aber es wäre ohne YouTube nicht möglich gewesen und ohne diese Fähigkeit, dass jeder da halt einfach so schnell wie möglich mal was reinstellen kann. So.
Der Wahnsinn.
Ja.
Ja, also ich genau. Aber
YouTube-Fan eigentlich.
Ja, ja, aber da ging es halt, das ist halt so irre, dass das da wirklich losging.
Ja.
Mit Bewegtbild in der Form. Das ist ja im Prinzip, also mittlerweile ist YouTube ein Business. Ich glaube, so YouTuber waren auch so die ersten, die so im Internet dann richtig Geld gemacht haben. Also noch vor den Influencern auf Instagram oder sowas. Also, und dann kam noch Streaming und dann mittlerweile ist YouTube ja voll von hochwertigsten Inhalten und natürlich voller Schrott, aber da ging es quasi los, dass Leute irgendwas hochluden.
Ja.
Und auch natürlich so die ersten viralen Phänomene, dass genau. Jeder das Video kannte von diesem
Asitoni.
Asitoni oder dieses ja. Angry Young Kid, der so ein deutsches Kid, das seine Computertastatur zertrümmert, weil es Unreal Tournament spielen möchte. Ja. Und da ging's, das ist der Startpunkt, ja. YouTube, genau. Aber ich habe das auch tatsächlich zum ersten Mal, also am Anfang genutzt, um alte historischen Musikaufnahmen zu finden.
Ja,
weil wir erinnern uns, sowas gab es sonst nur im Fernsehen.
Ja.
Oder auf DVD oder VHS noch schlimmer. Genau.
Ja.
2005.
Ja. Hast du da noch was?
Ja, also ich vermute mal, der große Bang, der kommt bei dir jetzt erst später. Deswegen will ich dir nicht vorausnehmen. Aber ich sag mal, was zum Beispiel 2005 passiert ist, ist, würde ich sagen, in dem Jahr, da habe ich zum ersten Mal Podcast gehört.
Ah, okay.
Vor 20 Jahren. Und zwar, ja, das war ganz lustig. Das kam über meinen alten Mitbewohner. Es gab so einen, der Herr heißt Tim Pritlove. Das war so ein Typ vom Chaos Computer Club damals. So ein Internet-Typi. Der sich aber sehr gut auskannte, so mit Technologie. Und der hatte so einen Podcast, der hieß Chaos Radio Express. Und da hatte er immer so 2 Stunden Folge gemacht zu irgendwelchen Technikthemen oder irgendwas, ja, irgendwas auch mit Internet, mit Computer, aber auch mal so was, irgendwas Abseitiges über Segelsport oder sowas. Und das waren aber, was da losging, war quasi, dass es ein Langformat war. Dass man halt nicht wie so ein Radiointerview irgendwas 10 Minuten lang war, sondern wirklich einfach 2 Stunden irgendein Experte über irgendwas erzählt hat.
Ja.
Und das habe ich aber, muss man sagen, das habe ich damals im Browser gehört.
Ah, okay.
Also ich habe das nicht auf dem Smartphone gehört.
Ja, weil der Podcast heißt ja Podcast, weil er gekoppelt ist an das Endgerät des iPods.
Genau. Ja. Das hätte man damals auch schon machen können. Man hatte, der Podcast ist eigentlich eine Erfindung auch von iTunes, dass man neben Musik im iTunes Store auch Podcasts einflechten konnte. Es gab aber trotzdem auch noch dieses Protokoll RSS, also so ein RSS-Feed und natürlich haben auch die Leute, die Podcast gemacht haben, auf ihrer Homepage diesen Podcast hochgeladen. Und da konnte man den im Webplayer oder ich konnte es vielleicht auch runterladen und dann über mein Winamp oder was weiß ich, konnte ich es auch anhören. Aber das habe ich mir dann halt angemacht und habe gekocht oder so. Aber ich habe dann halt quasi zum ersten Mal Radio on Demand, wie man sagt, also so zeitsouverän gehört. Also der Chaos Radio Express, der erste Podcast, den ich gehört habe, vor 20 Jahren. Da ging's los.
Da ging's los, genau. Ich baue mir dann halt diese HTML-Homepage, unabhängig von diesem Content- und Create-Produkt, was ich noch gekauft hatte, was so individuell für mich war. Und dann gibt's da auch die Möglichkeiten, das einfach zu machen. Aber das hat irgendwie einen Monat oder 2 Monate gedauert. Dann habe ich gemerkt, hey, es gibt ja MySpace und das ist natürlich für mich.
Bist du immer noch 2005, ja.
Genau. Nee, jetzt, das ist dann 2006.
Genau, gut, ja, genau, weil ich habe auch 2005 hatte ich mir MySpace aufgeschrieben, aber das wird so das Jahr gewesen sein. Erzähl doch mal was über MySpace bitte, was das ist.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon mehrfach in diesem Podcast dargelegt, dass als ich MySpace entdeckt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt beginnt die Zukunft. Das
ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, es sind nur Leute, die, was weiß ich, jetzt 20 sind oder vielleicht sogar 30, wissen gar nicht, was MySpace ist.
MySpace ist ein soziales Netzwerk, wo du die Möglichkeit hattest, ne, dich mit deinen Freunden zu vernetzen, aber auch, du konntest ein Künstlerprofil erstellen und auf diesem Künstlerprofil konntest du ein Bandfoto hochladen und vor allem direkt Musik hochladen.
Ja, du hast so einen kleinen Webplayer.
Genau. Verlinkt war das Ganze über die Top Friends unten. Du konntest du halt selber 5 bis 10, später 20 Top Friends auswählen. Und über dieses Netzwerk der Top Friends wurden Leute auf deine Musik aufmerksam oder du auf deren.
So. Ja.
Es gab noch nicht anfänglich dieses, was ist heute bei, ne, diese Timeline, das es kam später erst.
Ja, so ein Feed,
das gab's nicht. Genau, das hat bei MySpace dann auch als der Feed, die Timeline sozusagen wichtig wurde und die Leute das Internet so passiv nutzen wollten, hat MySpace das auch nicht überlebt, auch weil die haben das zwar versucht, das anzugleichen, aber haben die nicht so gut hinbekommen wie Facebook und so. Aber anfänglich einfach diese Möglichkeit halt innerhalb von no time so ein Profil zu erstellen, wo du halt dich selber darstellen kannst, kurz mal sagen kannst, wer du bist, was du machst, wie man dich erreichen kann und gleichzeitig Fotos hochladen und die Musik hochladen und das alles irgendwie übersichtlich auf einer Seite. Ich dachte, ich werd nicht mehr. So, das ist ja wirklich jetzt, also jetzt haben wir wirklich alles, was wir brauchen.
Es war total krass, weil du dir vorstellen konntest, jetzt konnte man auch stöbern, nenne ich es mal. Also das heißt, du konntest wirklich, genauso wie du bei YouTube Videos aus aller Welt sehen konntest, konntest du jetzt plötzlich Bands aus aller Welt, aber natürlich auch lokal oder aus deiner Szene, aus deiner Stilistik finden, weil du dich quasi durch diese kleinen Musik-Homepages geklickt hast. Du konntest kommentieren, du konntest Private Messages schreiben.
Ja.
Also du hattest
durchs Kommentieren hast du natürlich auch dein Netzwerk erweitert.
Genau. Also, so wie heute. Dass man so. Das sind so Prinzipien, die werden da erst entwickelt. Dass man halt nicht auf Homepages geht, sondern YouTube und MySpace machen plötzlich was. Ich glaube, bei YouTube konnte man ja auch kommentieren von Anfang an. Ne? Ich gehe auf eine Seite, ich habe ein Profil auf MySpace, ich gehe auf www.myspace.com und dann bin ich in MySpace drin. Und dann klicke ich mich da durch. Ah, die Bands gibt noch. Ah, das ist ja interessant. Wen hat Aerosmith als Top-Friend? Die Chili Peppers gucke ich mal da. Und dann hört man Musik an, man lernt Musik kennen und man bildet so ein Netzwerk möglicherweise aus Musikern, ne? So, was hat das für dein Leben gemacht?
Austausch tatsächlich. Es hat wahnsinnig gut funktioniert am Anfang. Ich bin da wirklich ganz beseelt, wenn ich darüber rede, weil es wirklich so gewesen ist, dass man halt dann sich mit Menschen austauschen konnte, die woanders wohnten oder wirksam waren, bis hin nach New York und so und halt sagen konnte, hier, lass mal verabreden, lass mal spielen, lass so ein Konzert zusammen organisieren und so. Also das ist ja auch so absurd. Ich habe dann irgendwie, das darf ich eigentlich nicht erzählen, aber ich habe dann, damals ging das noch, dass man halt dann gesagt hat, ja, ich habe mir jetzt Gigs in New York, hab die bei MySpace eingetragen, bin darüber und bin dann mit dem Esther quasi, dass man damals ja auch, das war nicht das Esther, sondern du hast im Flugzeug noch dein Visum irgendwie beantragen können, einfach da hingehen können und dann halt die kleinen Konzerte im Goodbye Blue Mondays oder wie das da irgendwie hieß, irgendwie spielen können. Und halt da Leute treffen können, wo man halt vorher ausmachen konnte, ja, anhand der Bilder, anhand der Musik, anhand dem, was er da schreibt, kann man eigentlich ausmachen, okay, das muss eigentlich jemand sein, mit dem ich mich gut verstehen werde, zumindest musikalisch, so, ne? Und das ist ein Netzwerk, was ich wirklich exzessiv nutzen konnte, weil ich ja sowieso schon in diesem Self-Booking-Ding drin war. Und also es war super, um auch zu sagen, ich habe mir auch so dann, man konnte so Gig-Austausch machen, so pass auf, ich habe einen Gig hier, du hast einen Gig da, du kommst daher, bringst da deine Leute mit, kenne da Leute, bring ich hier meine Leute mit und so. Hat es wahnsinnig gut funktioniert am Anfang.
Ja, das muss man auch tatsächlich sagen, das war das, was wir vorher halt übers Bandnet hatten oder über Hamburg Funk oder Jazz Hamburg oder das Darmstädter Jazz-Institut, wo wir in der letzten Folge geredet haben, das haben wir jetzt alles in einem.
Ja.
Also jetzt nicht unbedingt Clubadressen, aber ich kann jetzt zum Beispiel mit einer anderen Band genau das, was du sagst, ich kann jetzt irgendwie sagen, hey, lass uns doch zusammen Konzert spielen in Detmold.
Ja.
Und dann dafür kommt ihr nach Braunschweig.
Ja.
Also das hat auch die Kommunikation revolutioniert.
Genau. Muss man wirklich sagen, ja.
Also, man konnte auch Kontakt halten mit Leuten nochmal auf eine andere Form. Man konnte sich da finden, wieder treffen.
Genau, es sind wirklich auch Bands entstanden. Mhm. Oder also man hat sowieso die ganze Zeit Bands gründen können, wenn man einmal irgendwie eine Session hatte und einen MP3-Player, wie hießen die nochmal früher, wenn
Minidisc.
Man so mitlaufen hat, Minidisc-Player mitlaufen hat lassen, hast du sofort ein MySpace-Profil erstellt. Das ist eine neue Band. So. Also ich hatte bestimmt 10 Bands auf innerhalb von einem Jahr oder so auf MySpace. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, dass es natürlich dann recht schnell vollgespammt wurde.
Ja.
Ein bisschen. Aber trotzdem, ich würde sagen, also ich habe da eher ein gutes Verhältnis zu gehabt und haben Dinge für mich auch wirklich funktioniert, wie zum Beispiel, ich wurde auch mal dann gefragt, Chris Hearson, der Saxophonist, als ich hier nach Berlin gekommen bin, der hat auch seine Band über MySpace damals zusammengestellt.
Ne? Ich glaube auch, dass, sind das die Arctic Monkeys, die irgendwie auch so ganz viel über MySpace sehr populär geworden sind und bestimmt auch noch andere Bands.
Ja, ja, genau. Glaub, also das ist jetzt so Business-Kram, aber ich meine jetzt immer noch so im ich wurde angeschrieben über MySpace, ob ich in irgendeiner Band mitmache.
Ja, das muss man sich natürlich auch überlegen, halt zu E-Mail-Zeiten. Wenn ich jetzt, dich getroffen habe irgendwo auf einer Session, und ich kenne vielleicht noch deinen Namen, aber ich habe keine Telefonnummer, keine E-Mail. ja, vielleicht hast du eine Homepage und ich kann darüber schreiben. Natürlich hatten auch viele keine Homepages. Also
ja.
Und dann kann ich aber bei MySpace gucken und dir dann da schreiben. Hey.
Ja.
Oder also auch so Kontakt halten und so. Das war ganz neue.
Ja.
Was da natürlich allerdings auch losging, war so ein bisschen, was wir heute immer noch haben. Wie viel Likes hat dein ja. Post? Wie viel
Klick? Konzertkalender.
Der Konzertkalender. Genau, wie viel Follower hast du? Genau. Ja. Es ging natürlich darum, möglichst vollen Konzertkalender zu haben.
Ja, ja, der war nämlich da auch präsent. So, ja. Und damit konntest du natürlich super flexen, wenn du einen großen Konzertkalender hast. Damit das wurde, da hast du dein Profil auf jeden Fall aufgewertet.
Ja.
Und dich als Mensch.
Ja, was ich aber eigentlich meine, sind die Klicks von diesem Player. Die wurden nämlich angezeigt.
Stimmt,
das,
ist,
aber,
auch das ist das, was du meintest. Das ist das, was du meintest mit den Arctic Monkeys, die darüber dann
Deal bekommen haben. Und genau. Ich meine nämlich auch, dass ich dann auch teilweise dann nachts irgendwie diesen Player angemacht habe, um meine eigenen Klicks oder von meinen Bands diese Klicks zu boosten, weil das sah irgendwie scheiße aus, wenn da nur 73 Plays sind.
Ja. Ich meine, solche Sachen werden ja heute noch gemacht.
Und was es damals auch noch nicht gab, ist dieses Prinzip Follower. Sondern man war Friends.
Man war Friends, genau. Du musstest aktiver das Medium nutzen. Ne? Das ist der Unterschied.
Also es war dann immer beidseitig. Also wenn ich jemand gefolgt habe, folgte der mir auch. Also es gab quasi keinen.
Also add a friend.
Also diese Passivität, die quasi, also die auch praktisch ist, dass ich jetzt bei, weiß ich, bei Facebook, bei Jahre später, konnte ich die Seite von Lambert abonnieren.
Ja. Ja.
Und aber es hat den, also aber dich hat es nicht gejuckt, wer dich abonniert hat, aber irgendwie war das bei MySpace, gab es da immer einen Rückkanal.
Ist das so?
Ja.
Das erinnere ich mich gar nicht.
Ja, ja.
Ich dachte, irgendwann wäre das auch möglich
gewesen. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich kann mich nur an diesen Zeitpunkt erinnern.
Ja, hat leider nicht lange gehalten, ne? Also es war eine schöne Zeit bis 2007 oder so. Dann war das Ding irgendwie durch.
Bist du bei 2005 durch?
Ja, für mich ist MySpace-Hochzeit ja auch eigentlich 2006.
Okay, oder 2006 durch, genau. Also ich habe mir da nur noch aufgeschrieben, was ich da auch zum ersten Mal, das ist so ein Vorbote von Spotify, das ist, ich glaube, das hieß Pandora und es gab noch sowas, Last.fm gab es, glaube ich.
Last.fm, ja.
Das waren so Seiten, wo irgendwie Musik eingespeist war. Ich habe auch keine Ahnung, wer das gemacht hat oder ob man das selber konnte. Aber da konnte man so quasi auf so eine, wie so eine Art Shuffle-Modus so Internetradio hören.
Ja.
Und da konnte man, glaube ich, schon irgendwie einen Tag eingeben, was Jazz. Und dann hat man Jazz bekommen.
Ja.
Erinnerst du dich daran?
Ja, sorry, ich muss mal kurz nachtragen. Diese neue Art von digitalen Freundschaften, also dass man wirklich Leute Freunde nennt, digital, ne? Also das ist mir damals auch das erste Mal bei MySpace untergekommen.
Ja, ich bin mit denen auf Facebook befreundet, sagt man ja bis heute.
Sagt man ja bis heute. Ja. Und ich weiß noch, ich total zusammengeschreckt bin, als ich mich mit jemandem verabredet hatte, um halt was aufzunehmen in New York.
Ja.
Und wir sollten seinen Rhodes schleppen. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, weiß ich jetzt nicht, ich erzähle sie nochmal. Wir sollten seinen Rhodes irgendwie aus seiner Wohnung schleppen. Und ich sagte so, hallo, sah ihn das erste Mal, bin hier zum Rhodes schleppen. Und so, ja moin, es schien ein netter Kerl zu sein. Wir gingen rein und er stellte mich seinen Mitbewohnern vor, als das ist mein Freund Lambert.
Ja.
So, also dachte ich so, Moment, weil wir kennen uns doch noch gar nicht,
wie
kannst du mich Freund nennen?
Aber das ist ja aber bis heute klar, so.
Offiziell waren wir Freunde, ja.
Ja, ja, aber das ist ja so, also genau, so gerade als Norddeutscher im Privaten ist man ja sehr vorsichtig mit dem Begriff Freundschaft.
Ja, ja.
Ob man wirklich, ist das jetzt ein Kumpel oder sind wir Freunde? Aber also, und das hat sich aber auch sehr aufgeweicht durch Facebook-Freunde und MySpace-Freunde, dass dieser Begriff Freundschaft auf jeden Fall nochmal anders
benutzt wird. Da musste man ein bisschen flexibler mit umgehen.
Ja.
Aber genau, zurück zu Last.fm. Ich habe dieses Profil nie verstanden. Ich wusste, dass es irgendwie wichtig war und dass man da irgendwie vertreten sein musste. Ich habe es aber nicht verstanden.
Ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht war das auch das Problem. Also sowohl Pandora als auch Last.fm habe ich nicht verstanden. Ich habe das aber manchmal konsumiert. Ich habe das mal angemacht.
Ja, ja, man konnte da ja irgendwie auch aktiv Musik anwählen und so, aber immer nur ein bestimmtes Maß oder so. Das war auch so ein bisschen gedrosselt. Also ich habe es, ehrlich gesagt, ich habe es nicht gecheckt.
Ich habe es auch nicht genau gecheckt. Aber so, das war so die Zeit. Ne?
Ja.
Ja. Genau, dann 2007, was ich mir aufgeschrieben habe, was dann interessant war, kannst du dich noch erinnern, also für junge Bands, auch gerade so Popbands, da gab es ja auch gerne mal irgendwie so einen Bandwettbewerb oder sowas.
Ja.
Und irgendwann ein Phänomen der Nullerjahre, ich weiß nicht, ob es das bis heute gibt, ist doch irgendwie das Online-Voting.
Ja.
Also was ich damit meine, man hat irgendwie eine Band und was weiß ich, Delta Radio sagt, wir machen ein Online-Voting und die Band mit den meisten Stimmen darf spielen auf der Hafengeburtstagbühne oder sowas.
Ah ja, ja, ja.
Und dann musste man abstimmen und dann ging es halt irgendwie darum, dass man da möglichst oft klickt. Ja. Und dann gab es Situationen, wo auch Leute einfach zu Hause den ganzen Tag immer geklickt haben. Und ich weiß, dass ich mal ein Makro programmiert habe, was selbstständig so ein Online-Voting manipuliert und immer klickt.
Ja.
Damit, weil irgendeine Band damit einen Auftritt gewinnen konnte. Weil natürlich die das auch nicht mit Cookies und so alles ordentlich programmiert hatten, dass man irgendwie nur einmal abstimmen kann und so, ja.
Willst du noch mal kurz erklären, was ein Makro ist?
Ein Makro ist so, also so ein kleines Programm, was quasi dem du sagst, klicke bitte immer auf, was weiß ich, auf Lambert und dann refreshe die Seite und dann klicke wieder auf Lambert. Und dann refreshe wieder die Seite. Also man macht so, schreibt so ein kleines Programm.
Ja.
Was, also ich habe jetzt das nicht gecodet, sondern ich habe da auch mit irgendwie so einem Makro-Editor, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall, ich habe so ein kleines Programm mir gebaut,
ja.
Was dann selbstständig klickt.
Ja.
Ja, gut, oder?
Hast dich ganz nach vorne geklickt.
Ja, also totaler Scheiß, aber das war so, das war, ich weiß, dass sowas da aufkam.
Ja.
Hast du noch was zu 2007? 2008 kommt Bandcamp nämlich, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen.
Ja, das ist 2008?
Ich glaube, ja.
Ja, okay, alles klar.
Also Bandcamp ist eine Seite, man konnte auch ein Bandprofil machen. Im Prinzip, was, also wo man sagen müsste, ja, bei MySpace konnte man es doch auch. Nee, aber bei Bandcamp, das hatte einen anderen Ansatz. Und zwar, dass man da quasi so eine Art Indie-iTunes-Store hatte. Das heißt, man konnte bei Bandcamp Musik verkaufen. Und zwar entweder man konnte sie da verschenken, man konnte es auf Spendenbasis machen oder man konnte es verkaufen. Und das war so ein bisschen, wie nennt sich das nochmal bei Lebensmitteln? Fairtrade Music. Also man konnte quasi da vorbei an Labels und so einfach seine Musik verkaufen. Und man hat auch immer gesagt, kauf doch die Musik besser bei Bandcamp und nicht bei iTunes, weil da kriegen die Künstler mehr.
Genau. Das war galt immer so als das gute Profil. Ne?
Hast du das selber genutzt?
Die guten? Nee, eigentlich fast gar nicht. Ich weiß aber, dass viele Kollegen das genutzt haben, halt die sowieso sich recht schnell damit abfinden wollten, dass man irgendwie keinen Deal bekommt und so. Da war ich ja anders gestrickt. Ich dachte, ich mache alles. Entweder brenne ich das selber auf meinem MacBook oder ich bekomme irgendwann einen dicken, fetten Deal. Ja. Ich wollte das irgendwie nicht mit. Ich fand Bandcamp ist irgendwie so, war die Aufgabe des Traums für mich. Deswegen habe ich das nicht so richtig genutzt.
Ja, das war auch wirklich so klein, klein. Das war auch eher, ich kenne das auch eher so aus so Communities, dass man so in einem, keine Ahnung, in einer Alternative Folk oder Indie-Szene oder sowas.
Ja, gab's auch beim Jazz schon. Das gab's
ja,
schon.
Oder auch beim Jazz, genau. Aber es war jetzt war nicht so für Pop, für Mainstream-Pop, sondern es war immer eher so in so kleinen Bereichen.
Genau, stimmt. Also das war, also es war dann deutlich vor sowas wie Soundcloud kam, glaube ich. Weißt du was, Soundcloud habe ich erst kennengelernt, als wir zusammen in London waren, damals mit Roman Fischer, 2010 war das. Da hatte irgendwie so eine Band, die wir gesehen hatten, da hatten erzählt, ja, wir können nur auf Soundcloud hören. Die hatten wir irgendwie, die waren mit uns an dem Abend gebucht, da in diesem Pub, wo wir gespielt haben, weißt du. Und die meinten, nee, wir sind nur auf Soundcloud.
Ja, ja.
Da habe ich das erste Mal von Soundcloud gehört. Das war aber 2 Jahre später tatsächlich.
Ja, ja, aber das so lief das. Also so, das war einem überhaupt mal, also man muss sich auch vorstellen, das ist ja überhaupt eine Möglichkeit für eine Band, ohne Deal seine Musik im Internet zu verkaufen.
Ja.
Das war revolutionär, weil in iTunes Store bist du nicht gekommen. Weil es gab noch keine Digitalvertriebe, wo man selber irgendwie Musik auf Plattform stellen konnte. Sondern das habe ich nämlich auch noch bei 2008 geschrieben, wobei das natürlich viel früher ist eigentlich. Wir sind trotzdem noch in einer Zeit, wo man nicht irgendwie einfach Musik gemacht hat und die dann hochgeladen hat, ob man die jetzt beim Label oder bei RecordJet oder bei, wie heißt das alles, Ditto oder diese ganzen Digitalvertriebe selber rausbringt, sondern man war entweder bei einem Label, das hatte die Struktur quasi, um eine CD zu pressen oder bei iTunes reinzustellen. Oder man musste sich halt mit CDs am Merch verkaufen oder über den eigenen Mailorder und sowas wie Bandcamp helfen. Ja. Also deswegen war das eine Zeit, wo man nach wie vor immer noch auf der Suche war nach einem Label-Deal.
Ja, klar. Ja, ja.
Ja, das ist gar nicht so selbstverständlich heute, weil man irgendwie natürlich heute einfach Musik veröffentlicht und selber promotet und so. Und man hat ja dann auch in der Zeit angefangen und dann ja auch bis heute Labels anzuschreiben über Internet.
Ja, das ging also noch eine ganze Weile weiter.
Ja, genau. Also, ja, absolut. Ja, ja. Ich habe das auch mit meinen Klammerer-Techno-Sachen gemacht, dass ich Labels akquiriert habe. Also das, bis heute machen das Leute so. Aber das war so die Zeit, wo das wirklich, ich wollte nur auf diesen Zeitgeist der späten Nuller nochmal raus. Es ging nach wie vor um Label-Deals.
Ja.
Das war wichtig. So.
Das war wichtig, wobei die Deals, die angeboten wurden, da ja wirklich unter aller Sau war.
Ja, ja, klar, absolut.
Aufgrund der zeitgleich laufenden Krise, wirtschaftlichen Musikkrise.
Ja, da bin ich 2008. 2008 kommt auch StudiVZ. Ah, StudiVZ war so eine Art deutsches Facebook.
Ja, war für Musiker eigentlich uninteressant.
War nämlich für Musiker uninteressant, wollte ich auch sagen. Deswegen können wir das schnell überspringen. Hast du noch was, was du 2008 verorten würdest? Sonst würde ich zu 2009 springen.
Ja, mach mal.
Also 2009 habe ich mir aufgeschrieben, irgendwie das ist der Zeitpunkt, wo man dann auch wirklich viel Filme im Internet guckt.
Ja.
Also kino.to hast du ja schon genannt.
Später Kinox.
Ja, kinox.to und auch diese Rapidshare-Archive. Da ist man auch auf irgendwelche dubiosen Seiten gegangen und hat sich so in so mehreren 100-Megabyte-Paketen sich dann so einen Film runtergeladen.
Ja, ja.
Also das war da auf jeden Fall im Gange. Ich kann mich erinnern, dass ich also zumindest so jetzt so 2009 habe ich schon massiv Serien und Filme im Internet geguckt. Also da war die Qualität auch besser und das ging dann irgendwie.
Ja.
Genau. 2010 kommt Facebook.
Wie? 2010 kommt erst Facebook?
Das Nein, doch nicht. Nee, genau. Facebook kommt wahrscheinlich früher. Ich habe es mir nur irgendwie für 2010 notiert, weil da hat man dann wirklich eine Facebook-Bandseite gehabt und und auch es war auch irgendwie klar, auch von Labelseite und so offiziellen, dass man, dass Facebook jetzt ein Ding ist.
Ja, man muss auch sagen, zu der Zeit Reichweite noch wirklich hoch. Also man hat irgendwas gepostet als Band und konnte davon ausgehen, das sehen viele. Das hat auch noch eine Weile gedauert, dass das wirklich sehr gut zu gebrauchen war. Ich habe ja mit Lambert angefangen, ab 2013 Konzerte zu spielen und so diese Facebook-Veranstaltungen am Anfang und so. Das erste London-Konzert haben wir nur über Facebook promotet. Da hatten wir gar keinen Local-Promoter.
Ja.
Und das ging ohne Probleme. So, ja. Das war gar kein Problem. So, also weil die Reichweite einfach noch stimmte. So, das war echt super.
Genau.
Aber genau, jetzt springe ich schon wieder in der Zeit vor.
Nee, aber man hat damals dann auf seinem, also Facebook lief ja eher über diese Privatprofile, also wo man mit seinem Klarnamen war. Und da hat man gesagt, hier, meine Band, folgt der doch mal. Und dann hat man auch Follower gesammelt auf diesen Bandseiten. Und da hat man dann, genau, seine Konzerte gepostet und alles drum und dran. Weil MySpace war dann irgendwie schon over. Und jetzt wurde Facebook plötzlich das Interessanteste.
Ja, genau. Ja, MySpace hat innerhalb von kürzester Zeit einfach nicht keine Rolle mehr gespielt. Es war einfach tot.
So, ja.
Das ist echt krass.
Ja. Genau. Auf Facebook konnte man dann natürlich auch Videos verlinken. Ich glaube, einen Player gab es nicht so richtig, ne? In Facebook?
Nee, nicht so richtig.
Aber man konnte halt immer Videos und Fotos posten und Texte schreiben und hier das Konzert und Tour ankündigen und so. Und neben dem Newsletter, den wir letztes Mal ja schon genannt haben, es wird jetzt Facebook wirklich interessant.
Genau. Und es war ja auch anfänglich so, wenn du YouTube-Links da eingepflegt hast, dass du sie direkt innerhalb Facebooks abspielen konntest. Ich glaube, das geht nicht mehr.
Kann sein, ja.
Ja, ja. Also, du hast so einen YouTube-Link da gepostet so und dann wurde das als Video in Facebook angezeigt und so. Das haben die irgendwann
geändert. Genau, du konntest aber den Link einbetten. Beziehungsweise es gab da so einen Embeddement-Code. Der war dann noch ein anderer als nur die URL, also nur die
www. Ich glaube, irgendwann musst du einfach nur den Link reintun. Und
ja, dann oder es alles änderte klar. sich auch. Ja. Ja. Das musst du übrigens auch noch zu MySpace sagen. MySpace, man hatte irgendwann die Möglichkeit, ja durch so HTML-Codes, die man sich in irgendwelchen Editoren schreiben konnte, so die Farbe von deinem MySpace-Profil so zu customizen.
Ja.
Was dazu führte, dass man bei MySpace irgendwann wirklich Augenkrebs bekam, weil da wirklich irgendwie so irgendwelche Katzen-GIFs rumsprangen und diese Seiten ewig zum Laden.
Ja, das hat auch den Zauber genommen, ne? Weil das Tolle an MySpace war ja diese Einheitlichkeit. Ne? Also der Unterschied der Profile war halt nur durch die Bilder, die immer im gleichen Format irgendwie da waren und durch die Musik zu erkennen. Ansonsten war immer alles gleich. Es war wunderbar.
Genau. Und Facebook war dann einfach wieder ein bisschen cleaner.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Ja. Obwohl es nicht so optimal war für Bands wie MySpace, war es irgendwie ein cleanerer Look. Und man hatte halt den Feed. Das heißt, man ist im Feed aufgetaucht von den Leuten, wer dich abonniert hatte.
Ehrlich gesagt ist da auch der Hauptunterschied, dass du halt das Consumer-Verhalten der Internetnutzer hat sich halt dahingehend ja auch geändert, dass die nicht mehr so aktiv durch die Top-Friends durch wollten. So. Also es hat sich ja durch Facebook oder vielleicht durch den Zeitgeist auch einfach geändert, dass die Leute einfach wollten, dass die Informationen zu ihnen kommen, ohne dass sie danach suchen müssen.
Ja.
So. Und da hat Facebook, glaube ich, die Zeichen der Zeiten erkannt, die MySpace
nicht erkannt hat. Ja, der Feed, also es ist ja die große, das ist ja die große Erneuerung in Facebook gewesen, dass du so ein Feed hattest, der durchlief, was heute völlig normal ist. Jede Social-Media-Plattform, ob Twitter, X, TikTok, basieren alle auf so einem Feed-Prinzip. Das heißt, du drückst Refresh oder wischst runter und hast, genau, und siehst dann das Neueste. Das ist 2010, Facebook. Und es ging da auch los mit Facebook Ads, glaube ich. Konnte man da schon.
Ja, ich glaube schon, dass es
auch. Also in der Zeit so. Jetzt habe ich mir für 2010 noch was aufgeschrieben. Das gibt es auch schon länger. Aber jetzt wird auch für mich wirklich interessant, in meinem Konsumverhalten, auch in der Zeit, vielleicht auch schon vorher, ich weiß nicht, so Blogs, Musikblogs.
Ja.
Lesen. Also, ich habe mir jetzt aufgeschrieben Pitchfork.
Pitchfork ist wichtig.
Ich habe mir aufgeschrieben Noisy vom Vice Magazine.
Ja.
Also, Vice Magazine war, muss man auch noch mal erzählen, Vice Magazine ist so eine, das war so eine hippe Zeitung für junge Leute, immer so ein bisschen kontrovers, frech. Im Prinzip das war eigentlich die Zeitung, die den Hipster erfunden hat. Erstmal so als gratis Auslegezeitung, ich weiß, muss man die kaufen. Und dann hat aber Vice Magazine quasi viel Online-Content gemacht.
Ja.
In so verschiedenen Divisions von Vice, da gab es Noisy war für Musik, es gab Vice, es waren eher so Reportagen, es gab irgendwas mit Mode, keine Ahnung, so Zeug. Und sowas hat man dann aber auch konsumiert, um zum Beispiel neue Musik kennenzulernen, oder?
Ja, schon, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Oder es gab in Deutschland laut.de.
Ja.
Das war so eine Plattform, wo es dann auch
die
so...
Die gibt es auch immer noch.
Gibt es immer noch. Schöne Grüße.
Liebe Grüße.
Wir lieben euch.
Gut. Sie sitzen irgendwo in Süddeutschland, glaube ich.
Genau, wo da, also da wurden Platten besprochen. Da waren Links dann wahrscheinlich zu YouTube, zum Plattenkaufen, zu den Band-Homepages. Und das wurde dann auch wirklich interessant, dass so Presse plötzlich über Internet, also oder nicht plötzlich, dass Presse im Laufe der Zeit immer mehr über Internet funktionierte. Also ja. Es ging dann, natürlich nach wie vor gab es Intro, Specs, Rolling Stone, Musikexpress. Man wollte natürlich auch Print haben mit seiner Band. Ein Printartikel, eine Plattenbesprechung. Aber wenn man jetzt bei Rote Raupe war zum Beispiel auch so, da ist, weiß ich nicht, so ein deutscher Musikblog. Wenn man da eine Besprechung hatte, war das schon geil, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, der Traum war natürlich irgendwann mal bei Pitchfork.
Ja. Also,
nie geschafft.
Nee, aber ich wüsste auch nicht.
Ich wüsste nicht, welche Veröffentlichung wir da besprochen haben.
Ja, wüsste
ich
wirklich nicht.
Aber das war der große Traum.
Ja. Genau. Pitchfork, es war so ein bisschen, das war so Schlaumeier-Indie, ne?
Ja, genau. Also da wusste man, das ist halt gut dann.
Kuratiert.
Also,
wenn da,
genau. Ja. Das ist das, was alle gut finden.
Ja. Ja.
Aber genau, was halt immer deutlicher wird in dieser Zeit, finde ich, ist halt immer diese Klicks als Gradmesser. Du hast es ja gesagt, dass es bei MySpace schon eine Rolle gespielt hat und ja auch für so, sogar auf Business-Ebene, dann für die Arctic Monkeys und so. Aber man hat da auch mal raufgeluschert, so, oh krass, da beim Player ist ja einiges los und so. Aber dass du halt damit richtig flexen konntest, auch weil du ja meintest, man war eigentlich auf der Suche nach Deals und so. Da wurden in der Zeit, so um 2010, halt diese Klicks ein absoluter Gradmesser. Bis dahin gehend, dass halt Labels Newcomer eigentlich nicht gesigned haben,
ja,
wenn sie da nicht irgendetwas vorweisen konnten an Klicks und
ja,
Netzwerk. So. Also dann warst du einfach generell uninteressant, ganz egal, was du für Musik abgeliefert hast. So. Diese Entwicklung ist da schon voll im Gange. So.
Ja, absolut. Also auch, dass beim Booking von einem Konzert, dass die Frage ist, wie viele Facebook-Follower hast du? Und wenn du halt
genau
nur 78 Facebook-Follower hast, dann kriegst du den Gig vielleicht nicht. Weil der Veranstalter also weiß,
dass wurden, so genau, danach wurden ganz viele Entscheidungen getroffen im Business. So, das hat sich tatsächlich wieder ein bisschen geändert, weil das ja alles kaufbar ist mittlerweile, und das jeder weiß. So, aber zu der Zeit waren das absolute wichtige Gradmesser für junge Musizierende, um halt irgendwie sich ein größeres Netzwerk zu erschließen oder Partner zu finden,
wenn man so will. Absolut.
So, ja.
Also die Chance, dass du einen Plattenvertrag bekommst, war natürlich größer, wenn du viele Follower hattest schon. Also im bevor du deinen Deal
gesagt,
bekommen
hast. Ja, zu der Zeit, wo ich dann auf die Suche ging mit Lambert, so das ist, da haben alle gesagt so nee. Also wenn du da nichts mitbringst, dann ist das nicht interessant.
Ja, aber das ist also auch so interessant. Da dreht sich ja was völlig um.
Ja.
Dass nämlich 10 Jahre vorher ein Indie-Label noch sagt, aha, das ist interessante Musik hier aus der Szene, die kennt noch keiner. Wir sind das Label, wir machen die groß.
Wir machen das groß, nee, das muss vorher schon groß
und
sein.
Und 10 Jahre später sagt man eigentlich, ja, Moment mal, wenn ihr jetzt noch nicht irgendwie Fans habt, wir machen euch ganz bestimmt nicht groß. Ne? Also das, da ändert sich ja, also verschiebt sich ja langsam was. Also heute haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, heute sind wir ja bei so einem totalen Selbstmarketing angekommen. Und auch viele Labels verlassen sich eigentlich drauf, dass die Acts selber ihre Promo machen. Ja. Über ihre Kanäle. Genau, und das da dreht es sich.
Ja. Es sind Währungen. Und das ist ja auch das Tragische daran, dass sich halt die Profile immer wieder ändern, die halt gerade angesagt sind in diesen Jahren. Weil wenn du dann halt irgendwie, was weiß ich, auf Soundcloud gesammelt hast oder auf MySpace oder so, und dann dreht sich der Wind, auf einmal sind alle auf Facebook.
Ja.
So.
Ja, ja. Oder, das war ganz schmerzhaft.
Dann musst du, dann fängst du von vorne an. So. Das ist in der Zeit mir mehrfach passiert, dass man sammelt und sammelt und sammelt und promotet sich über eine bestimmte Plattform. Mhm. Und dann dreht sich der Wind und auf einmal ist es eine andere Plattform und du bist halt wieder bei Null. So. Und der Vorwurf ist dann so, ja, du hast ja kaufst ja kein Netzwerk, so, wenn du halt gerade in dem Moment dann aber irgendwie auf der Suche bist, irgendwie einen Deal zu finden oder so, wo halt das gerade passiert ist, so ein Shift oder so, dann sah es dumm aus für dich, so. Also kenne ich mehrere Bands, die da ganz große Leidensgeschichten erzählen.
Ja. Ja.
Die auf bestimmten Profilen riesig waren und absolut, auf anderen dann gar nicht mehr.
So. Also am schmerzhaftesten war tatsächlich MySpace, weil da haben sich weil das ja quasi diese Proto-Plattform ist, da haben sich Bands teilweise so ins Zeug gelegt, da ihre 1.000, 10.000, 100.000 Friends zu sammeln und da war einfach Feierabend.
Ja, genau. Und das war dann nicht sofort wieder, dass alle dann sofort gewechselt hätten, oh, MySpace ist weg, jetzt gehe ich mal zu der Band gleich auf Facebook und folge der. So hat das nicht funktioniert, weil ja das Consumerverhalten sich sowieso total ins Passive geändert hat. So. Genau. Also die Leute waren einfach nicht mehr so aktiv unterwegs. So.
Genau. Und man muss ja auch diese Plattform einzeln bespielen.
Ja.
Also wenn du halt ganz viel geilen Content bei MySpace hattest, dann musst du ja bei Facebook, musstest du dir erstmal wieder deinen Content aufbauen.
Absolut, ja.
Ja. Genau. Oder fällt dir noch was zu Blogs ein? Oder hattest du da noch irgendwas zu?
Nee. Also da war es halt auch so, dass man sowas wie Tumblr oder so hieß es auf einmal, mussten alle machen und dann hat man es gemacht und war es einem im nächsten Jahr wieder egal. Es tauchten auch Plattformen auf. Ich erinnere mich zum Beispiel an Ello oder so. Glaube ich, Ello ist es irgendwie so, wo mal kurz irgendwie ein großer Wind gemacht wurde und dann war es irgendwie 2 Jahre später einfach, wurde es wieder aus. Also
Ello habe ich noch nie gehört und Tumblr habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist doch vor allem, Tumblr sind auch vor allen Dingen Fotos, oder?
Ja.
Tumblr kenne ich immer so von Leuten aus dem visuellen Bereich, so Bühnenbildner und Mode und so, dass man sich dann so Moodboards baut da oder sowas.
Ja, nur dadurch, dass halt, ja, so die in den 10er Jahren und am Ende der Nuller und Anfang der 10er, also dieser Indie-Kram so wahnsinnig visuell auch irgendwie dargestellt wird und diese ganze Mystik, die da irgendwie mit irgendwie mal dargestellt werden will, war Tumblr, glaube ich, wirkte so, als wäre das eigentlich gar nicht schlecht.
Ich habe das nie verstanden,
was man da genau. Ein bisschen als vor Instagram eigentlich so. Es geht hier um den Eindruck, wie kann etwas aussehen und wie kannst du es irgendwie visuell darstellen. So.
Ja. Ne, ich hab
das jetzt, war für Musik jetzt nicht so schlecht, aber hat sich nicht wirklich
durchgesetzt. Ich hab da nie Kontakt wirklich mit gehabt. Aber du hast es gerade schon genannt, 2011 kommt nämlich Soundcloud.
Ach, 2011 war das, okay, ich dachte 2010.
Ja, ist aber, also ich habe mir 2011 aufgeschrieben, kann natürlich auch Quatsch sein. Aber Soundcloud ist jetzt nochmal anders als Bandcamp. Ist eine Plattform, da kannst du einfach, die ist ganz klar unkommerziell erstmal vom ersten Gedanken.
Ja.
Das heißt, man lädt einfach Sachen drauf und hat auch Follower, hat auch eine Klickanzeige, eine Kommentierfunktion. Das wird, ich glaube, auch bis heute viel genutzt im elektronischen Bereich.
Ja.
Und Soundcloud war eine Möglichkeit, auch eine einfache Seite zu haben, wo man Musik abspielen kann. Auch irgendwie einfacher noch als Bandcamp.
Ja.
Bei Soundcloud konnte man, ich habe da selber nie so richtig viel Musik gehört, bisschen. Aber man konnte da ja zum Beispiel auch gut, was weiß ich, so Demos hochladen.
Ja, ja. Und da ging es um das Timing. Es gab da so einen Zufalls, einen Zufallsfaktor wie erfolgreich dein Stück sein kann, nämlich in der Hinsicht, dass wenn du es timingmäßig so hinbekommen hast, dass halt du hochlädst, nachdem Rihanna hochlädt, dann hast du so viel mit Millionen mehr Klicks halt, als wenn du sonst wo bist. So,
wirklich?
Also wenn das gekoppelt war an irgendwie große Releases so von irgendwelchen Riesenkünstlern und so, also nur vom Timing hin, da ging es um Millisekunden.
Ja, okay,
so.
Das wusste ich
dann
gar nicht.
Dann konntest du halt total davon total mit profitieren und abgreifen, weil das halt so, genau, es gab da auch so einen zeitlichen Ablauf, ne? Also von den Releases, die halt hochgeladen wurden und so, die halt viel konsultiert wurden auch so. Was wird gerade hochgeladen quasi?
Okay.
Und ja, wenn du Glück hattest, warst du direkt nach Taylor Swift oder so, keine Ahnung, irgendwas, was riesig war. Und so. Und dann konntest du so richtig Karriere machen.
Ja,
so.
Lustig.
Einfach durch so ein Zufallstiming. Ja.
Ja, was ist aus Soundcloud geworden?
Ja, gibt's noch, ist nicht mehr wichtig, würde ich sagen. Natürlich dann auch rechtliche Schwierigkeiten, also ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwo unter Vertrag bist, weil das ja einfach so umsonst ist, so, ne? Warum sollst du, also wenn du jetzt irgendwie versuchst, deine Musik zu verkaufen über die Streaming-Dienste, die dir ja auch was anbieten, Spotify, Apple, dies, das, dann sagt natürlich dein Label erstmal, ja, dann bitte nicht bei Soundcloud.
Genau, und genau, Leute konsumieren da nicht drüber, weil man ja eh einen Stream hat. Also einen Streaming-Anbieter wie.
Aber du kannst halt auch Soundcloud so nutzen, dass das halt nur für Leute einsehbar ist, die halt zahlen oder so. Und dann kannst du halt auch, also es gibt da mittlerweile auch Möglichkeiten, ne? Mhm. Aber ich habe da so ein bisschen den Zugang zu verloren, weil aus beruflichen Gründen es halt für mich irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich bei einem bestimmten Label unter Vertrag war, haben die gesagt so, ja, nö.
Also was man bei Soundcloud auch zum Beispiel machen kann, das kann man bis heute machen, habe ich auch schon genutzt, wenn man zum Beispiel so einen Webplayer braucht, wo Leute was anhören können. Ja. Ich glaube, ich habe doch neulich mit dir einen Master-Blind-Test gemacht. Das war auch im Soundcloud.
Ah, okay.
Das war ein Soundcloud-Link.
Genau. Das funktioniert immer gut, ja.
Genau, man kann so versteckte Links, man kann so private versteckte Links verticken. Genau.
Dafür nutze ich es tatsächlich auch. Dafür nutze ich es auch immer noch. Ja, das stimmt. Aber es ist mir eine, also ich habe die Plattform sehr nutzen können, einfach weil ich ja so viel am Anfang selbst veröffentlicht habe und halt diese ganzen Reworks und so, die dann halt, wenn nicht im Videoformat erschienen sind, dann sind sie halt bei Soundcloud erschienen und so.
Ja.
Und das war super. Also da habe ich auch recht schnell eine große, also das wirkte irgendwie so, als wäre der Algorithmus recht freundlich den Künstlern gegenüber. Eine Sichtbarkeit war dadurch auf jeden Fall schnell zu generieren. Ja. So, das war eigentlich ganz gut.
Ja. Also und was bis heute, wo Soundcloud nach wie vor punktet, ist, dass so Leute, die aus dem DJ-Bereich kommen, sehr oft bis heute ihre DJ-Sets, also so ein einstündiges Set, auf Soundcloud hochladen. Und das kenne ich auch. Also ich war neulich gerade, aber das war so eine Premierenfeier, wo der Tontechniker dann einfach meinte, er macht jetzt hier so ein Set an von Soundcloud.
Ja.
Für sowas funktioniert das nach wie vor. Und für elektronische Musik ist das natürlich auch toll, weil natürlich so, was ist jetzt Techno, ist ja Musik, die oft in einem Set, also mit einem gemischten DJ-Übergang noch anders funktioniert, als wenn du den Track einzeln hörst.
Ja.
Und da hat ja der Streaming-Anbieter nicht so richtig eine Lösung für.
Ja.
Weißt du, und da kann man halt sagen, okay, ich kann meinen DJ-Mix hochstellen.
Ja, genau.
Also da ist Soundcloud, da sind dann die Stärken davon.
Ja.
2012. Spotify steht bei mir.
Ja, genau. Also für mich ist natürlich wichtig, 2013 fange ich an, irgendwie Lamba zu machen. Und da sind für mich sind die wichtigsten Profile zu der Zeit, vor allem bevor ich auch meinen Indie-Deal hatte, Soundcloud, YouTube und Facebook, genau.
Genau, muss man ganz weit zurückgehen mal auf deinem Kanal. Du hast ja am Anfang bei Lambert, um das zu promoten, immer so Covers gemacht, so Reworks gemacht von anderer Musik. Und dann hast du da immer so kleine Videos
zugemacht. Die Videos wurden bei YouTube hochgeladen. Da hat man ja ein eigenes Netzwerk schon mal. Dann konntest du die Videos einpflegen bei Facebook. Da konntest du halt das Netzwerk nutzen. Und Audio, das Ganze noch mal bei Soundcloud. So.
Ja.
Das war, also das waren so die Möglichkeiten, die ich hatte. Und das war, fand ich eigentlich ganz gut. aber trotzdem, die Netzwerke waren nicht so groß, als dass jetzt irgendwie sich sofort irgendwie ein großes Label um mich gerissen hätte. So, da mussten da schon noch einige Arbeit geleistet werden. Und am Ende bin ich eigentlich beim Indie gelandet, die sich ja wirklich um solche Sachen dann eigentlich nicht wirklich gekümmert haben, sondern noch so ein bisschen alte Schule, wir machen dich großmäßig unterwegs.
Ja.
An den Ursprung der Musik geglaubt.
Genau. Aber jetzt passiert was Erdrutschartiges, weil wir müssen uns überlegen, bis 2012 hat man entweder Musik auf CD gehört, auf Platte, bei Soundcloud und genau jede Art von Internet, außer bei iTunes einen Track kaufen, war nicht monetarisierbar und war auch unpraktisch. Eigentlich führte an einer CD oder zumindest an einer MP3-Sammlung, die ich irgendwie auf meinen MP3-Player, den es damals natürlich schon auch gab, und es gab schon Smartphones. Man konnte, das iPhone gab es schon, es gab einen Klinkenanschluss am iPhone. Aber ich konnte eigentlich noch nicht so richtig zielgerichtet Musik streamen.
Ja.
Und jetzt kommt Spotify. Und jetzt ändert sich bei mir in meinem Konsumverhalten alles.
Ja.
Also es klingt so dramatisch. Ich habe mir, glaube ich, seit 2012 in einem minimalen Ausmaß physische Tonträger gekauft. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin kein Vinyl-Typ. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele CDs ich seitdem gekauft habe.
Ja, ehrlich gesagt, also das wird ja den meisten der Hörern und Hörerinnen auch so gehen. Mir glaube ich auch, es ist glaube ich auch wirklich stark zurückgegangen, obwohl ich gerne Platten mag und so. Ja, genau, das ist einfach, weil die Notwendigkeit nicht mehr besteht. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Spotify dann vorgeworfen wird. Ich muss erstmal dazu sagen, ich habe Spotify, du sagst es ist 2012, ist es online gegangen.
Ich glaube, es gab vorher auch, es war so ein harter Kampf am Anfang. Es gab auch so einen deutschen Anbieter, der hieß Simfy. Ich glaube, bei dem hatte ich sogar auch mal ein paar Monate ein Abo. Es funktionierte aber irgendwie nicht so gut. Und dann hatte ich ein Spotify-Abo. Und ich glaube, das war 2012.
Es kann schon sein. Ich weiß nur, dass ich ja 2008 oder 2009 in Schweden mal getourt bin. Und dort trafen wir auf so junge Leute, die wir gefragt haben, wie seid ihr jetzt zu unserem Konzert gekommen und so. Und die meinten ja über Spotify. Denn in Schweden gab es das schon.
Ja, vielleicht gab es das auch in Deutschland schon. Ich habe es nur mal...
Nee, das gab es noch nicht. Okay. Es war verboten. Also das gab, aber in Schweden gab es da irgendwie einen Weg. Also es war wirklich... Nee, genau. Das stimmt schon, dass irgendwie ab 2012 das dann europaweit erlaubt war. Ja. Aber genau, in Schweden irgendwie schon vorher.
Genau.
Deswegen kannte ich das schon.
Und da hatte ich das. Und das ist quasi der Ursprung von ganz vielen Sachen, über die wir heute immer reden. Streaming, Krise, Plays, Vergütung. Ja. Also genau, du hast es ja letzte Folge beschrieben, dass eigentlich mit dem iTunes Store, mit diesen Digitalrechten, da hat sich zum ersten Mal einiges verrückt, weil da auch Entwicklung verpasst wurden und so.
Ja.
Und man hat versucht, durch einen iTunes Store, also durch so MP3s kaufen online, hat man versucht, die Piraterie aufzuhalten. Ist nicht passiert. Man muss sagen, das ist dann gelungen über Spotify im Laufe der Jahre, weil es auch einfach handy und convenient ist. Also von der, ich spreche jetzt schon wie so ein Start-Upper. Also ist alles einfach bequem und gut benutzbar, diese Streaming-Plattform, natürlich nicht nur Spotify. Auch da wurde wieder eine Entwicklung verschlafen, weil der erste Streaming-Service kommt auch nicht von Sony oder Universal, sondern der kommt von einem schwedischen Startup.
Genau. Genau, interessant an Spotify erstmal dieses, es gibt da Profile, die du nicht selber erstellst. Ich habe mich das erste Mal eingewählt, also da gab es dieses Profil schon längst und ich hatte Spotify am Anfang nicht ernst genommen. Ich dachte, okay, das die Stimmung war ja anfänglich auch so, okay, das ist jetzt wirklich vorbei. So. Ja. Wir sind sowieso schon aus der schlimmsten Krise raus in den absoluten Tod. Aber da gab es auch andere Meinungen zu. Ich weiß, dass wir auch da Unterhaltungen hatten mit einem gemeinsamen Freund, der meinte so, nee, der hat das auch ganz anders gesehen. Der meinte so, nee, es könnte ja auch so sein, also man braucht ja eigentlich nur mehr Abonnenten und dann, wenn man dann die Schlüssel irgendwie nach oben bekommt und so, also dann ist das Einzige, was wir brauchen, ist wirklich, dass jeder sich da anmeldet, so.
Ja.
Damit man halt die Abrechnungsschlüssel nach oben kriegt und dann könnte es doch vielleicht auch die Rettung sein.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ja, es gibt da ja wirklich unterschiedlichste Haltungen zu. Und Spotify ist bestimmt verantwortlich für wirklich sehr viel Leid in der Musikindustrie. Aber wir kommen wirklich aus dieser Phase, wo uns eigentlich jeder gesagt hat, hier verdient jetzt wirklich gar keiner Geld mehr.
Ja.
Und dann gab es doch mal so ein paar Jahre, und das hat was mit dem Streaming zu tun, so ein paar Aufbruchsjahre in den 10er-Jahren, wo man wirklich gedacht hat, ah, okay, alles klar, die Deals haben sich irgendwie wieder verbessert. Es scheint doch irgendwie wieder möglich zu sein, auch über die Masterrechte Geld zu verdienen. So. Genau, also das...
Ja, wobei ich glaube...
Das war eine kurze Phase der Euphorie, aber die gab es zumindest. Und genau, ich würde auch da nicht alles schlecht reden wollen an dieser...
Nee, Art, also das ist ja einfach ein Modell, was bis heute ja irgendwie funktioniert.
Ja.
Es geht da ja vor allen Dingen um die Schlüssel. Also dass irgendwie Streaming wahrscheinlich eine vernünftige Form ist, Musik zu vertreiben, ist ja richtig. Da geht es ja jetzt immer um die Abrechnungsschlüssel. Ich weiß aber auch von Leuten, weil ich muss auch sagen, ich habe jetzt vor 2012 auch nicht nennenswert Veröffentlichungen gehabt mit Projekten, wo irgendwie, die sich besonders gut verkauft hätten.
Ja.
Aber ich weiß von Leuten, die so aus dieser Vor-Spotify-Zeit, auch wenn das Indie-Künstler sind, da wurden dann schon auch nochmal 20, 30, 40, 50.000 Platten verkauft.
Ja, genau. Aber und wir hatten das ja in einer vorangegangenen Folge einfach der Zusammenhang zu den Produktionskosten den Herstellungskosten einer Musik, wenn du so willst, der musste auch gesehen werden und so. Ich verweise da nochmal auf eine Folge, wo wir einer Abiturientin aus Berlin dabei geholfen haben,
Ja, 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 klar, Zusammenhang genau.
Zu sehen.
Nur genau. Also es ging auch wieder, also es gab irgendwie jetzt Geld aus anderer Ecke, dafür gingen aber die CD-Verkäufe zurück und so. Ja, haben wir alles schon tausendmal abgehandelt. Aber genau, das ist trotzdem ein Meilenstein in der Geschichte des Internets, 2012.
Ja, richtig, ist wichtig, muss man schon sagen.
Genau. 2013? Oder bist du noch
bei Spotify? Also erstmal, genau, weil es gibt erst von derartigen Plattformen wie Spotify gibt es. Spotify ist das größte, irgendwann kommen andere Player dazu, wie Deezer oder Apple in den USA. Da finde ich interessant, dass Apple sich ja eigentlich von vornherein dafür entschließt, diese Klicks, die ja eigentlich als so Gradmesser immer noch angesehen werden, auch bei Spotify. So. Also da gucken wir alle drauf, so nach wie vor. Dass Apple sich dazu entschließt, da nicht mitzumachen.
Ach, das weiß ich gar nicht. Ist es so? Man sieht die Plays nicht.
Genau, also ehrlich gesagt, es ist ärgerlich, weil Apple irgendwann bei mir die Streams deutlich überholt hat vor Spotify und ich kann überhaupt nirgendwo damit flexen. Mhm. So, und darauf kommt es ja an. Also du guckst ja nur wieder auch mal auf meine Klicks. Und das ist ja ehrlich gesagt nach wie vor so ein Gradmesser.
Deswegen gucke ich vor allem aufs Klickgefälle.
Ja, bei Apple ist es um ein Vielfaches höher bei mir mittlerweile. Und das ist ehrlich, natürlich irgendwie dann ärgerlich. Andererseits ist es natürlich für eigentlich richtig. Also eigentlich muss man sagen, ja, was soll dieses Show-off-Ding immer von den Klicks und so? Also wenn du sagst, wir sind eine Plattform, uns geht's um die Musik, so. Ja. Also für wen ist da für wen ist der Klick
eigentlich
wichtig, dass die Bilder angezeigt werden? Also eigentlich ist es doch für alle egal.
Es ist so interessant, dass man natürlich, und das geht natürlich dann auch bei MySpace los oder bei irgendwelcher Art von digitalen Countern, dass man das so als Naturgesetz wahrnimmt, dass man irgendwie dass man die Aufrufe sehen kann, weil also jetzt in vordigitalen Zeiten habe ich auch nicht gesehen, wie oft sich eine Platte verkauft und da gab es die Charts.
Ja, eben.
Aber ob es dann, irgendwie eine...
Wie oft das verkauft wurde, wusste ja keine Sau.
Nee, genau.
Also
Vielleicht ist das auch okay.
Ja, finde ich interessant, dass Apple sich dagegen entscheidet. Also ist auch irgendwie, sonst ist es ja überall gegenwärtig, immer Klicks
und Anzahl. Ich weiß nicht, wie das bei, ich weiß nicht, ob das auf einer Streaming-Plattform so ist, aber wäre mal interessant.
Ja, ich glaube, es ist sonst überall.
Ah, okay.
Aber
Schreibt uns, wenn nicht. 2013.
Habe ich nichts.
Patreon wird gelauncht.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ich finde daran nur interessant. An Patreon ist, dass man quasi in diesen Jahren ja überhaupt drüber nachdenkt, wie kann jetzt Musik funktionieren, wenn nicht mehr über Plattenverkäufe, wenn nicht mehr über Charts, wenn nicht mehr über Airplay. Und zwar hat Patreon diese Idee, ich abonniere irgendwelche Inhalte von irgendeinem bestimmten Creator und dann bekomme ich hinter einer Bezahlschranke, also hinter einer Paywall, wo ich nur zugreifen kann, wenn ich das 5 € im Monat zahle oder Dollar, bekomme ich exklusive Inhalte. Und ganz prominent war da Amanda Palmer von den Dresden Dolls, die Sängerin ehemalig. Und die fing an, Patreon zu promoten auch und zu sagen, ich habe hier meine Community, guckt mal, hier kann ich irgendwie, weiß ich, ganz nah an den Fans sein und Inhalte präsentieren. Und das könnte die Lösung sein. Wir sind nicht mehr abhängig von CD-Verkäufen und Streaming-Plattformen, sondern wir können jetzt wieder ganz direkt als Künstler über diese Plattform mit unseren Fans kommunizieren und denen Inhalte bieten. Und haben dafür eine kleine Community, aber dafür eine enge, die nah zusammensteht. Ja. Was hältst du davon?
Ja, also wenn es funktioniert, ist doch schön. Also ja, also ich kann auch verstehen, dass das Leute machen. Mhm. Und das ist irgendwie, ist ja auch, also da hängt ja dieses ganze Crowdfunding, die Crowdfunding-Idee auch mit dran. Und so, ich habe mich dann nie rangewagt, weil, also erst zum Glück, weil ich nicht musste. Und zum anderen, weil es für mich immer, ich so verhaftet bin in diesem Prinzip, ich will das irgendwie über diese Strukturen, die es da gibt. Ich möchte irgendwie einen Deal haben. Ich möchte, weißt du so, ich möchte nicht die Fans direkt ansprechen, dass sie mir das Geld geben, sondern dass ich finde diesen Segway über das quasi über, wie sagt man, über diese Zwischenhändler, Plattenfirmen oder so. Das finde ich eigentlich ganz gut, um sich davon so ein bisschen zu entfernen. Andererseits ist es natürlich so, dass es total in die Kerbe schlägt der direkten Ansprechbarkeit, die man ja eigentlich heute von Künstlern erwartet.
Ja.
Also das ist ja, deswegen passt es ja eigentlich sehr gut in den Zeitgeist. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das irgendwann nochmal machen würde oder brauchen könnte oder so. Das kann ja alles sein. Aber ich bin froh, dass es bisher ohne ging. Ja,
also mein Eindruck bei Patreon ist auch so ein bisschen, dass das sich auch nicht so gut eignet für Musik. Also, weil was bei Patreon, glaube ich, zum Beispiel gut funktioniert, ist, wenn man sagt, ich habe einen Podcast. Und dann gibt's jede Woche einen Podcast und das kannst du abonnieren. Wenn man sagt, ich mache so educational Content, also ich sehe das bei vielen Leuten, die so Lehrvideos machen oder extra Transkription, Noten, dass sowas total gut funktioniert, weil das in der Regelmäßigkeit passiert. Ich finde jetzt auch für eine Band oder jetzt als Solokünstler ist das auch gar nicht so einfach zu sagen, Leute machen Abo und dann bekommen die irgendwie jede Woche irgendwas. Sondern Musik dauert halt so lange, wie sie dauert und ein Album hat ja eher so einen Zyklus von mittlerweile mehreren Jahren und ich finde, es ist für mich kein Wunder, dass es sich nicht durchgesetzt hat im Musikbusiness, dieses Prinzip so Patreon-Abonnenten, weil es auch gar nicht so gut funktioniert. Weil man hört mal das, man hört mal das und dann kommt eine Lambert-Platte, dann kauft man sich die vielleicht mal oder auch nicht. Aber also es wäre jetzt für mich auch kein Modell, irgendwie meine zehn Lieblingskünstler bei Patreon abonniert zu haben.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt.
Okay, jetzt habe ich auch noch für 2013, 14 mir aufgeschrieben, Filmstreaming ist natürlich jetzt nicht so musikspezifisch, aber ich weiß noch, dass ich, bevor ich Netflix hatte, hatte ich mal ein Abo bei Watch Ever. Ja. Das gibt's nicht mehr, das war so ein Vorläufer, aber man konnte quasi auch zum ersten Mal dann Filme in guter Qualität streamen über so eine Plattform. Und da hört es auch mit Kinox.to in den Jahren so langsam auf, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, die neueste Game of Thrones Folge hat man sich dann am Montag doch immer noch bei Kinox angeguckt.
Ja.
Oder Breaking Bad oder so. Aber es war, genau, da ging's los mit dem Streaming.
Stimmt. Und also die Videotheken waren ja sowieso schon hart dezimiert in den Großstädten.
Ja,
absolut, absolut. Und jetzt waren sie einfach nicht mehr da. So, ne?
Ja.
Spätestens jetzt. Ja.
Genau. Ich habe jetzt eigentlich erst wieder 2015 einen Punkt. Nee, weil ich dann jetzt noch was habe, was mich als Musiker betrifft. Ich weiß, dass so 2015 war so eine Phase, wo ich anfing, auch sicherlich late to the party, mich so vermehrt für so Musikproduktion zu interessieren.
Ja.
Also dass ich so merkte, dass ich irgendwie wahnsinnig dilettantisch in der Zeit, in den Jahren vorher irgendwie vom Hardisk-Recorder zu Cubase und Logic, aber es alles nicht so richtig konnte. Und dann 2015, glaube ich ungefähr, war so eine Zeit, wo ich dann auch anfing, Ableton zu benutzen und dann sehr viel anfing, auf YouTube so Tutorials zu konsumieren.
Ja.
So, wo einmal jemand einen Kompressor richtig erklärt und so. Also da habe ich da das Internet wirklich genutzt. Ja. Also als Lehreinrichtung.
Ja, genau.
Hast du da Erfahrung mit Internet als Lernen im Internet?
Also nicht wirklich. Du hast ja wirklich dann auch so für bestimmten Content auch mal gezahlt oder sowas, ne?
Genau, das habe ich mir ein paar Jahre später aufgeschrieben. Aber ich habe dann auch genau ein paar Jahre später auch teilweise mir mal so einen Kurs runtergeladen. Also so ein, was weiß ich, 5 Stunden In-Depth-Mixing-Kurs. Oder ich hatte ein Abo auf so einer Seite, wo man so Tutorials gucken konnte. Also das war dann, das ging da, dann wurde er für mich interessant.
Ja.
Dass man sowas benutzt hat. Und ich meine, das ist interessant. Also 1997 habe ich mir Gitarrenakkorde runtergeladen. Also genau. Und 18 Jahre später gucke ich dann Produktionsvideos.
Ja, ja. Also habe ich nicht so viel gemacht. Eher so bei natürlich so Jazzlicks. Bestimmte Sachen.
Genau.
Was spielen oder so nachvollziehen oder so. Dafür ist YouTube natürlich toll und das habe ich auch mal genutzt. Aber ja, auch da ist es für mich nicht das Gleiche, als wenn es mir jemand zeigt. Also ich kann es mir tatsächlich nicht so gut merken, wenn ich, also Dinge, die ich halt im echten Leben kennenlerne und lerne, kann ich mir länger merken als Dinge, die ich im Internet lerne. Ich
weiß nicht, warum das so ist. Das ist ja wie eine Vorlesung. Ja. Also ich kann jetzt an die SAE gehen und mir da von einem Dozenten, der ein Kolloquium hat, irgendwie natürlich kann ich in die Kompressorvorlesung gehen. Das ersetzt natürlich nicht die 1:1-Betreuung. Aber ich kann jetzt plötzlich auf YouTube, gibt es einfach hochwertige Erklärsachen. Und du wirst es ja vielleicht auch bei deinen Kindern sehen. Die gucken sich ja wahrscheinlich auch mal irgendwie ein Lehrvideo an, oder?
Wenn sie das stimmt. Also ich nutze tatsächlich bei Sachen, wenn ich so in der digitalen Musikproduktion nicht weiter wusste oder so, dann habe ich das auch mal genutzt.
Das hast du auch gelassen.
Nee. Also, dass mir dann mal jemand das erklärt. Ich finde es nach wie vor nicht so leicht, genau das zu finden, was du eigentlich brauchst. Mhm. Und dann ist es halt immer viel zu lang und ich brauche nur einen ganz kleinen Teil davon und das dann halt richtig an die Stelle zu skippen, wo du es wirklich brauchst. Also ich finde es nach wie vor nicht so perfekt. Also wenn du allgemein dir mal was reinfahren willst, so, dann funktioniert das gut. So, aber wenn du halt, du hast ein Problem und möchtest, dass dir jemand erklärt, wie, ne, wie man diese Einstellungen vornimmt oder irgendwas so, bis du das findest, so, das gibt's, also, ist immer noch nicht so richtig gut geregelt im Netz, würde ich sagen.
Nee, genau, aber tatsächlich, wenn man sagt, ich möchte Produktionstipps oder ich möchte irgendwie einen neuen Ansatz oder sowas, da gibt es dann, an irgendeinem Punkt gibt es da einfach gute Sachen. Und gerade so langformatige Produktionsvideos habe ich mir oft. Also gucke ich bis heute teilweise. Also irgendwie ein Video dazu, wie jemand irgendwie, was weiß ich, Kompressoren-Plugins vergleicht oder sowas. Das gucke ich mir dann auch gern mal an.
Okay. Also, ja, nee, ist nicht so meins.
Ja, also das ist, das für mich wurde an irgendeinem Punkt wurde YouTube für mich auch ein Bildungsangebot. Ja, ja. Also ich habe auch wahnsinnig, also ich habe da sehr viel gelernt über diese Möglichkeiten. Und das hätte ich wahrscheinlich mit einem Buch nicht so gut hinbekommen.
Ja, ja, das stimmt. Das ist, das geht mir natürlich auch ähnlich. Ja. Dass es eher so funktioniert als mit einem Buch. Das ist bei mir auch so. Aber genau, am besten funktioniert es immer noch in der Praxis. Ja. Also jemand, der vorher sitzt und dir es halt einmal mal zeigt und so. Das ist komisch, weil auch Dinge, die ich dann wirklich lerne, also ich habe neulich mir so bestimmte Sachen wie Brad Mildau so Sachen spielt. So.
Ja.
Und dann denke ich so, oh geil, jetzt habe ich es voll kapiert und kann das so nachmachen und so. Mhm. Und ich vergesse es trotzdem schneller, als wenn mir jemand irgendwie ein Herbie Hancock, also ich weiß noch, wie mir jemand irgendwie so bestimmte Sachen gezeigt hat, direkt am Klavier, wie sie nachgespielt werden, oder wie sie gespielt werden, und ich sie dann nachspiele. Und das ist halt einfach nachhaltiger in meinem Kopf, als jetzt, wenn ich es über diesen Bildschirm kennengelernt habe. Und selbst wenn ich es mal angewendet habe, das ist halt nie die gleiche Nachhaltigkeit, komischerweise. Ich weiß nicht, was liegt. Vielleicht bin ich.
Ja, geht mir da anders. Ich kann das.
Ja, bei den Kids wird das anders sein. Du bist einfach im Herzen jünger auch als ich.
Nee, ich bin, aber vor allen Dingen, ich bin auch nicht so gut mit Lehrern. Also ich bin immer so, ich war immer schon so, dass ich mir selber gerne die Informationen geholt habe. Ich habe ja auch wahnsinnig viel früher mit, ich hätte auch immer jetzt neben raushören, auch immer viele so irgendwelche. Keine Ahnung, das Mark Levine Jazz Piano Buch ist wahnsinnig wichtig, dass ich dieses Buch hatte, mit dem ich lernen konnte.
Ja. Da bin ich aber auch da echt schlecht. Ich hatte das natürlich auch.
Ja.
Und jetzt wahnsinnig schwer damals anhand dieser schnöden Theorie aufgeschrieben, ne, auf diesen, also auch selbst ist ja eigentlich ganz gut designt auch so. Ne?
Ich finde, das hat mein Leben verändert, dieses Buch.
Aber ich habe es mir dann immer nicht so gut merken können, wie wenn mir das jemand direkt gezeigt hat. So, das ist dorisch. Spiel mal so.
Ich habe das. Für mich hat das super funktioniert und da hat dann quasi das Internet das auch nochmal angefeuert. Und genau jetzt kommen wir auch in eine Zeit, wo wir auch so ein bisschen bis heute gehen können. Das Internet ist ja mittlerweile voll und auch Instagram und YouTube von richtig hochwertigen Lehrinhalten.
Ja.
Also und das ist so eine Entwicklung, die auch irgendwann gestartet ist, dass man halt als Musiker heutzutage übers Internet wahnsinnig viel lernen kann.
Genau.
Ja.
Gibt es eine ganz gute Folge zu YouTube an dieser Stelle von Scott's Bass Lessons,
heißt es so, ne?
Ja. Die sich eine Folge lang nur mit YouTube auseinandersetzen und auch das Lernen über YouTube.
Ja.
Und wir haben da auch Positives und Negatives sozusagen. An dieser Stelle sehr zu empfehlen.
Das stimmt. Habe ich auch gehört. Ich glaube, zumindest in Teilen. Da ist nämlich der Punkt, dass diese ganzen Inhalte, das ist halt eher was, muss man dann auch fairerweise sagen, auch eher was für Fortgeschrittene. Weil so diese Basics, also ich glaube, so eine richtig irgendwie in der Musikschule und ein Einzelunterricht, der ist nicht zu ersetzen. Weil du natürlich jemand brauchst, der individuell auf dich eingeht. Und vielleicht sogar, also mich haben auch meine Lehrer im Studium und vorher haben mich auf meine individuellen Schwächen aufmerksam gemacht. Die hätte ich mir nie eingestanden beim YouTube-Video.
Genau. Und natürlich ist die Plattform eigentlich in erster Linie daran interessiert, bist, dass du die ganze Zeit an ihr dranhängst.
Ja.
Das heißt, wenn du irgendwas von Viktor Wooten auschecken möchtest, dann wird dir nicht ein Video dazu angeboten, mit dem du dich erstmal umfassend befasst, sondern 100. So.
Ja.
Und eigentlich ist es die Plattform so aufgebaut, dass du, bevor du da irgendwas mitnimmst, eigentlich die ganze erstmal 100 Stunden verbringst.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, genau. Das ist jetzt wiederhole ich nur das, was in dem Podcast vorkommt.
Ja.
Hört ihn euch einfach an, der ist echt
sehr gut. Aber ich kann das auch bestätigen. Also ich habe auch dieses Jaco Pastorius VHS Basslehrvideo mir irgendwann gekauft mit 15, 16.
Ja.
Und ich habe natürlich in Wirklichkeit gar nicht gecheckt, was jetzt eigentlich wichtig wäre für mich zu lernen, weil ich keinen Basslehrer hatte. Sondern ich habe irgendwie gedacht, das, was ich spiele, das klingt ja so ähnlich, aber da hätte ich sicherlich jemand gebraucht, der mal sagt, nee, guck mal, was er da ganz genau macht. Ja.
Ja, genau. Also irgendwann muss man schon sagen, dass im Instagram löst irgendwann auch Facebook ab über die für die persönliche Vermarktung, also die individuelle Vermarktung deiner Musik, ist irgendwann Facebook auch nicht mehr relevant. So leider, weil das mit diesen Veranstaltungen ja echt ganz gut funktioniert hat. Die werden auch heute noch genutzt. Das ist immer noch ein Tool, was man nutzt, ne, die Facebook-Veranstaltungen so, um auf deine Konzerte hinzuweisen. Aber letztlich Ankündigungen laufen eigentlich mittlerweile nur noch über Instagram. So.
Das ist interessant, ja, das haben wir gar nicht drüber gesprochen. Die Facebook-Veranstaltung, man hat früher quasi ein Konzert gepostet und dann konnten auch Leute sagen, ich komme. Und das war.
Das geht ja auch immer noch, aber, früher war das ein Gradmesser dafür, wie viele Tickets wirklich verkauft werden.
Genau, und aber wenn man dann quasi im Café Galau in Stuttgart gespielt hat und da jetzt vielleicht nicht so die Fanbase hat, man hat aber schon 40 Bestätigungen bei Facebook, ist man da mit einem besseren Gefühl hin, ne?
Ja, es war eigentlich relativ klar. Es gab eine Zeit, es muss auch so in den Mitte der Zehner gewesen sein, dass es eigentlich ziemlich kongruent war. Wenn 100 Leute sich angemeldet haben bei der Facebook-Veranstaltung, waren auch ungefähr 100 Leute am Abend da. Das ist auch nicht mehr so.
Nee, weil das ich klicke da auch nicht drauf. Also ich.
Ja, ja. Aber das hat eine Zeit lang echt ganz gut funktioniert, so. Mhm.
Absolut. Ja, ich habe aber tatsächlich, mein nächster Punkt ist auch komischerweise 2019 dann erst die Insta-Story, die dann kommt, weil irgendwie, ich glaube, es ist ein bisschen älter, ne? Aber also Instagram ist erstmal nur, sind ja erstmal nur Bilder und Texte und dann kommt irgendwann die Story, die quasi Instagram von Snapchat klaut. Nämlich, dass man so ein Video mit Verfallsdatum hat.
Richtig, ja.
Und genau, und das ist also, passt aber dazu, dass dann quasi die zweite Hälfte der Zehner Instagram immer prominenter wird.
Ja, ja. Auch ärgerlich wieder, weil ich natürlich viel zu spät angefangen habe zu sammeln.
Ja.
So, also Facebook war eigentlich der gängig. So, es war eigentlich klar, alles findet über Facebook statt und auf einmal änderte sich es innerhalb von Monaten gefühlt.
Ja.
Und ich musste wieder von vorne anfangen. Es war so ärgerlich. Also
ja. Also, ja, das ist wirklich. Das ging ja wirklich allen so. Man musste umziehen. Ja. Es ist natürlich auch immer so ein Generationswechsel.
Das Gleiche ist natürlich vor ein paar Jahren dann nochmal mit TikTok passiert, aber nicht so wie vorhergesagt. Also TikTok ist wahnsinnig wichtig, wohl auch für die Musikvermarktung. Das stimmt schon. So, Ralf, wenn du auf ein jüngeres Zielpublikum abzielst. Nur es ist nicht so, dass TikTok Instagram gänzlich abgelöst hätte. So, es wurde so ein bisschen prophezeit, aber so ist das nicht passiert. Das stimmt nicht. Also weil halt auch viel, TikTok ist so ein bisschen, man hat das Gefühl so, ältere User tun sich damit wahnsinnig schwer.
Ja,
so.
Ja,
und dadurch halt, dass Musik oft ja, vor allem Live-Musik oder so, irgendwie oft ja immer noch für eher ältere Menschen, also sag mal 20 plus, 25 plus vermarktet wird, ist jetzt TikTok nicht unbedingt die Plattform der Wahl.
Nee.
Trotzdem läuft wahnsinnig viel über TikTok. Also auch Musikvermarktung so, was man oft gar nicht richtig mitbekommt. Und du kannst da auch viral gehen. Also hat ganz eigene
Gesetzes. Ich krieg das alles nicht mit.
Ich auch nicht so richtig. Ich weiß nur, dass es wichtig ist.
Ich kriege nur manchmal, dass mir Leute stecken, ah, guck mal, das Lied der Künstler, weißt du, warum das so bekannt ist? Wegen TikTok.
Genau.
Und TikTok ist natürlich, das ist halt auch krass, weil ja bei TikTok viel so Inhalte sind, wo Leute irgendwie tanzen oder irgendwas, also irgendwas zu Musik machen, dass dann teilweise so ein, da auch gerade die großen Labels von profitieren, die so einen großen Backkatalog haben. Also Backkatalog meint, Rechte an Stücken aus den 70ern oder sowas. Und dann ist bei TikTok plötzlich irgendwas von den Eagles oder sowas populär. Und da wird nochmal abkassiert.
Ja, genau.
Ja, das ist immer interessant. Also das dieses Viral-Ding. Das ist bei Instagram nicht so, dass dann so einzelne Songs plötzlich so prominent werden. Genau, da funktioniert das besser. Ja.
Genau, und dann sind wir doch eigentlich jetzt schon
relativ fast weit.
Fast am Heute. Ich würde sagen, 2022, 23, wichtiges Jahr fürs Internet, weil der Podcast Lambert Klammerer Jazz online geht.
Sehr richtig.
Ja.
Hast du dann, ich habe da eigentlich noch zwei Sachen, die ich noch mal gerne vorstellen wollte. Zwischen Insta und heute. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel.
Sag.
Genau, das eine ist nämlich der Digitalvertrieb. Der glaube ich auch, und das merkt man jetzt erst, eine große Revolution ist, dass man quasi nicht mehr ein Label brauchte irgendwann, sondern sagen kann, ich gehe zu, also in Deutschland gibt es Recordjet, sehr gute Firma. Es gibt aber auch, wie heißen die denn? Disc, also diese Ditto ist so eine Plattform, also
Orchard?
Orchard, ja, ist das auch, ja.
Die dann halt so ein Paket anbieten.
Ja, also dass
du deine Musik online stellen, aber auch promoten und pitchen und solche Sachen.
Genau, ja, pitchen muss ja auch gar nicht unbedingt dazukommen. Aber einfach die Möglichkeit, ich bin zu Hause, ich hab hier eine WAV mit meiner Musik. Ja. Ich möchte, dass die auf Spotify steht.
Ja.
Und ich gehe auf so eine Seite und mache mit der irgendwie ein Abo für, was weiß ich, 20 Euro im Jahr oder sowas. Und die stellen meine Musik auf Spotify und rechnen mit mir ab.
Ja.
Das ist ein Riesending.
Ja, stimmt.
Und natürlich in einer Zeit, wo man sagt, ich promote mich eh selber oder ich gehe viral über TikTok, brauche ich kein Label mehr.
Ja, stimmt.
Und diese Deals, die diese Digitalvertriebe anbieten, sind viel besser als jedes Indie-Label.
Ja, genau, aber dadurch haben sich auch die Deals dementsprechend, die halt von großen Plattenfirmen angeboten werden, auch erst verbessert, dann wieder verschlechtert, als sie diese Entwicklung natürlich auch gesehen haben. So, die müssten da, mussten da nachbessern, weil das war auf jeden Fall auf einmal eine ernstzunehmende Alternative, dass selbst der Self-Release, so.
Ja. Genau.
Das war lange Zeit, wurde das nicht ernst genommen und dachten so, probier's doch.
Ja. So. Ja, genau.
Aber irgendwann wurde das ein Ding. Und deswegen
also,
haben sich dann die Deals haben sich dann auch von den Großen dann auch noch verändert dahingehend. Also da wurde tatsächlich eher zugunsten der Künstler in den Anteilen der Masterrechte.
Ja, also genau, da können wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Auch es gibt natürlich auch ganz viele Vorteile, die Major-Labels haben, Indie-Labels haben. Nur es kommt jetzt einfach eine nennenswerte Alternative dazu.
Ja.
Nämlich Online-Selbstvertrieb.
Genau.
Genau. Auch so, und also das gibt es wahrscheinlich auch schon länger, aber es wird dann auch so um 2020 wirklich populär.
Ja.
Und eigentlich möchte ich jetzt noch über einen Punkt sprechen. Du kannst dir aber auch gerne jederzeit abbrechen, wenn dir das unangenehm wird. 2020 ist auch das Jahr, wo das Online-Konzert plötzlich interessant wird.
Wieso lachst du das? Weil ich das auch 2-3 Mal machen musste.
Weil wir das alle machen mussten und uns das verkauft wurde als ganz tolle Alternative zu einem richtigen Konzert.
Also du weißt ja, wie ich dazu stehe, über diese Corona-Jahre zu reden. Ich möchte sie am liebsten einfach nicht in meinem Kopf haben. Und diese ganze Online-Konzert-Debatte da zu der Zeit, also fällt für mich wirklich in eine unglaublich traurige Zeit, dass ich da wirklich immer eingehe, wenn ich da nur darüber nachdenken muss. Aber ja, das gab's und es war schrecklich und keiner fand's geil. So, kann man es irgendwie so zusammenfassen.
Genau. Ja. Genau, aber das war da so ein Aufbäumen und das ist vielleicht auch ganz gut ein Rückgriff auf das, was wir am Anfang der letzten Folge gesprochen haben mit Herbie Hancock. Es hat sich nicht durchgesetzt. Das Online-Konzert oder das Online-Festival oder was auch immer. Aber was natürlich trotzdem über diese ganzen Lockdowns passiert ist, jetzt 2025 sind wir in der Zeit, wo wirklich dieser neue Beruf Creator und sowas sich so richtig etabliert hat und das Internet ist voll einfach von hochwertigsten professionellen Inhalten auf diese Plattform. Genau, es sind eben keine öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehsender, es sind keine Filmproduktionsfirmen oder sowas, sondern wir haben von Einzelpersonen hochwertigste Inhalte aller Art, Musik, Videos, genau. Und da sind wir heute.
Da sind wir heute.
Ja, genau. Und ich hoffe, das konnte man jetzt ganz gut nachvollziehen, vielleicht die letzten 2 Folgen.
Ja, also das Internet ist ja auch ein sehr guter Verstärker für die sowieso schon anstehende Entwicklung gewesen, dass eigentlich in der Vermarktung von Musik die Bilder die Musik selber übertrumpfen.
Ja.
Also das hatte man ja schon mit MTV eigentlich schon, aber dann hat eigentlich durch das Internet und durch die Möglichkeiten, da visuelle Inhalte zu nutzen und vorzuzeigen, das halt nochmal eine viel, viel stärkere Entwicklung genommen, dass mittlerweile eigentlich Bildton schlägt.
So. Ja, das stimmt.
Das ist natürlich irgendwie, wenn ich so zurückdenke, wie ich früher konsumiert habe, bevor ich Zugang hatte zum Internet oder das überhaupt ein Ding war.
Mhm.
Genau, wenn du Glück hattest, gab es mal irgendwas auf MTV, sodass du irgendwie dir nachvollziehen konntest, wie die Leute aussehen. Aber eigentlich hast du keine Ahnung gehabt, wie die Leute aussehen.
Ja.
Und wie die wirken und wie sie sich inszenieren und so. Also die meisten Bands und die meisten Sachen, die du im Radio gehört hast, so, oder selbst wenn du eine CD gekauft hast, eigentlich hattest du keinen Plan. So, und dieses Internet hat ja schon dafür gesorgt, dass man so ein bisschen das Gefühl eigentlich heutzutage ausdrücken muss als Künstler. Wir sind hier eigentlich nebenan. Wir sind eigentlich sowas wie dein Freund. Wir sind eigentlich zusammen. Wir sind eigentlich so wie du.
Ja.
So. Ja. Wir sind alle eins. Das ist irgendwie eine merkwürdige Entwicklung, finde ich. Aber durchs Internet auf jeden Fall verstärkt.
Ja, absolut. Und klar. Und das Internet röstet uns jetzt auch seit über 30 Jahren einfach das Gehirn weg.
Ja, das kommt auch noch dazu. Genau, deswegen kaufen wir uns ja nächste Woche auch den Nokia-Knochen.
Ja. 51-10.
Ja.
Ja.
Alles klar.
Ja, aber ja, hat Spaß gemacht, viel gelernt.
Danke, Richard. Und genau, nächste Woche würde ich sagen, geht's nicht mehr ums Internet.
Nee, da geht's um was ganz anderes.
Wir haben ganz, ganz, ganz neue Themen auf jeden
Fall. Vielleicht nächste Woche mal ein analoges Thema, weil übernächste Woche habe ich wieder ein digitales Thema. Oder übernächste Woche. Mal gucken.
Alles klar. Alles klar.
Okay.
Dann macht's mal gut, ne? Ciao, ciao, Leute.
Ciao mit V. Bis dann. Bis denn.